Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema heute: 10 Tipps, um reich zu werden. Und darüber spreche ich mit meiner Schwester Tumal. Hey Tumal.
Hey Theo. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Du hast mir ja von einem Buch erzählt, das du gelesen hast jetzt gerade zu diesem Thema. Und das ist ja von einem Autor, der auch einen Podcast macht, den wir beide ganz toll finden. Vielleicht kannst du das Buch gerade mal ganz kurz vorstellen.
Genau, das Buch nennt sich Die Algebra des Geldes von Scott Galloway oder auf Englisch vielleicht den meisten eher bekannt, Algebra of Wealth. Und Scott Galloway ist ein ganz bekannter Professor aus New York und der ist ja auch in der Tech-Szene eben sehr bekannt, sehr guter Content-Creator, sehr guter Keynote-Speaker. Aus meiner Sicht ist er erst in dritter Linie irgendwie Professor und in erster Linie halt irgendwie sozusagen Media-Personality. Und der macht ja unter anderem eben diesen Pivot-Podcast mit der Kara Swisher, der ja einer der besten Tech-Podcasts überhaupt ist. Und was ich am Scott Galloway immer ganz cool finde, ist, dass er sehr offen über alle möglichen Themen spricht. Also er spricht halt über seine Erfolge, über seine Misserfolge, wo er irgendwie richtig lag, wo er eben falsch lag. Und er spricht auch sehr offen und transparent über Geld. Er spricht darüber, wie viel Geld er hat, wie viel Geld er verdient, wie er es verdient hat, welche Investments gut gelaufen sind, welche schlecht gelaufen sind. Und als so ein erfolgreicher Mensch hat er natürlich schon ziemlich viel in seinem Leben gesehen. Und deshalb hat er eben jetzt auch dieses Buch verfasst, Die Algebra des Geldes. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne sozusagen nur so ein paar Snippets aus Podcasts und aus Social Media. Aber das hat mich irgendwie selbst zum Reflektieren gebracht, weil ich vielen von seinen Thesen auch zustimme, natürlich auch meine eigenen Beobachtungen gemacht habe. Und deshalb habe ich auch mal sozusagen meine 10 Thesen verfasst, wie man eben reich werden kann.
Ja, und über diese 10 Thesen werden wir gleich auch noch sprechen. Aber wie kommst du denn überhaupt zu diesen Thesen?
Bei mir ist ja so, dass ich ja halt irgendwie Wirtschaft studiert habe in Mannheim und dann ja auch viele spannende Stationen eben auch erleben konnte. Habe ja bei großen Firmen entweder gearbeitet oder auch Praktika gemacht, zum Beispiel bei BCG. Habe ja eben auch gegründet, habe dann eben viel mit Venture Capital Firmen zu tun gehabt. Habe promoviert, war ja auch Professor, habe mich dann eben auch selbstständig gemacht. Das heißt, ich glaube, da habe ich irgendwie ganz viel mitbekommen. Aber abgesehen von meinen eigenen Erfahrungen kenne ich super viele Leute, die nochmal viel erfolgreicher sind als ich selbst, die auch noch viel reicher sind als ich selbst. Da fand ich natürlich auch immer spannend zu verstehen, okay, was haben die so gemacht? Was waren vielleicht auch die Trade-offs? Was waren die Vor- und Nachteile von deren Entscheidungen? Weil manchmal haben die vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die ich eben so nicht treffen würde. Und von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, dass diese 10 Thesen, die wir jetzt vorstellen, also klar, erstmal der Disclaimer, nichts davon ist A, ein Muss, ja? Also es gibt wahrscheinlich noch zig andere Wege, jetzt irgendwie, um erfolgreich zu werden. Ganz wichtig natürlich auch, reich sein ist ja nicht alles im Leben, aber es schadet zumindest nicht, ja? Und ich glaube, wenn man jetzt zumindest einige dieser 10 Thesen befolgt, dann ist es zumindest nicht von Nachteil. Aber klar, es gibt ganz viele individuelle Wege, aber sozusagen aus meinen eigenen empirischen Beobachtungen habe ich schon einige Muster erkannt, die zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen, dass man beruflich erfolgreich ist, spannende Jobs machen kann und wahrscheinlich auch ganz ordentlich verdient.
Ja, und wir kennen uns jetzt ja logischerweise schon eine ganze Weile und ich weiß ja auch, dass du einfach schon sehr, sehr viel Content konsumiert hast in dieser Richtung, viele Bücher gelesen hast, quasi schon seit Teenagerzeiten, was das Geheimnis hinter Wohlstand und ja auch Reichwerden ist. Deswegen denke ich, haben diese Thesen auch ihre Berechtigung, also aus deiner Beobachtung. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie wir in die Diskussion kommen. Fangen wir doch mal gleich mit der These Nummer 1 an. Und zwar: studiere Medizin, Informatik, BWL oder Jura an einer Top-5-Universität und gehöre da auf jeden Fall zu den besten 10%. Das hört sich ja jetzt erstmal nach einem sehr traditionellen Weg an, oder?
Definitiv. Wir wollen auch erstmal mit den traditionellen Wegen anfangen. Wir werden nachher noch über kreativere Karrieren sprechen, zum Beispiel als Startup-Gründer oder vielleicht auch als Influencer. Aber ich glaube, wenn man heute vor der Entscheidung steht, was soll ich studieren? Klar, kannst du natürlich immer sagen wie follow your passion und so weiter. Aber wenn du jetzt einfach nur danach gehst, okay, was erhöht deine Wahrscheinlichkeit, viel Geld zu verdienen, dann glaube ich, liegst du mit diesen 4 Studienfächern, Medizin, Informatik, BWL und Jura, nicht falsch. Man muss dazu sagen, BWL ist ja so ein Allerweltsstudium. Da ist natürlich schon hilfreich, wenn du da auch an der guten Uni bist. Ich glaube, bei Medizin ist es gar nicht so wichtig. Es werden so viele Mediziner gesucht. Da ist es wahrscheinlich auch fein, wenn du an der Top 50 Uni irgendwie studierst. Aber bei BWL ist es irgendwie schon wichtig, dass du vielleicht auch an einer bekannteren Uni studierst, weil inhaltlich lernt man bei BWL ja nicht so viel. Und daher ist es noch so umso wichtiger, dass sozusagen die Uni bekannt ist und auch das Netzwerk dort gut ist. Also Top 5 Uni in diesen 4 Fächern und gehöre zu den 10 besten Prozent. Auch das ist vielleicht bei BWL und Jura wieder ein bisschen relevanter, dass du da wirklich sehr gut bist. Weil das ist halt so ein Allerweltsstudium, was halt ganz, ganz viele studieren. Also jetzt sagen wir mal die 10% schlechtesten BWL-Studenten und Jurastudenten, weiß nicht, ob die so coole Jobs kriegen, aber zum Beispiel Mediziner, auch wenn du vielleicht der Schlechteste warst, kannst du irgendwie trotzdem irgendwie cooler Arzt werden.
Gut, also bei Arzt, das ist ja relativ Allgemeinwissen, dass Ärzte irgendwie in der Wahrnehmung viel Geld verdienen. Informatik, BWL oder Jura, da würde ich jetzt mal sagen, da gibt es ja auch einfach sehr viele Jobs, die mit viel Fußarbeit verbunden sind. Also es gibt ja wahnsinnig viele Juristenjobs, die eben nicht Star-Anwalt sind oder wahnsinnig viele langweilige kleine Anwaltsjobs oder jetzt in irgendwelchen Betrieben in der Rechtsabteilung oder so, die jetzt nicht wahnsinnig gut bezahlt werden. BWL, genau das Gleiche, würde ich sagen. Und als Informatiker kannst du auch irgendwo in der Systemadministration landen, oder? Also das heißt, da würde dann das erwähnte Netzwerk in einer Top-5-Uni schon mehr helfen als das Studienfach an sich.
Wenn man jetzt mal eine Angestelltenkarriere verfolgt, dann ist ja die Frage, wo kann man richtig viel Geld verdienen? Also wo kannst du in relativ jungen Jahren 100.000 Euro verdienen? Wo kannst du vielleicht sogar 500.000 Euro verdienen oder sogar 1 Million Euro? Und da gibt es einfach ganz viele Berufsgruppen, das ist überhaupt nicht möglich. Ja? Also es ist aus meiner Sicht de facto gar nicht möglich, wenn du jetzt irgendwie Biologie studiert hast und oder Chemie studiert hast und jetzt irgendwie Angestellter bist bei BASF oder bei Roche oder sowas. Ja, da kannst du aus meiner Sicht nicht 500.000 Euro verdienen, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Vorstand oder sowas. Ne? Aber es gibt relativ viele Unternehmensberater, Investmentbanker, Private Equity Menschen, Leute in Top-Anwaltskanzleien, die halt einfach so viel verdienen. Man muss sagen, das Informatikthema ist nochmal ein bisschen ein anderes. Da kannst du ja in den USA wahnsinnig viel Geld verdienen. Da kannst du ja schon als Junior-Entwickler irgendwie schon 200.000, 300.000 Dollar verdienen, gerade in der Bay Area. In Deutschland ist es so ein bisschen anders. Also ich glaube, in Deutschland wirst du als angestellter Informatiker jetzt irgendwie auch nicht reich. Da ist Informatik eher vielleicht eine gute Möglichkeit, um vielleicht später zu gründen oder irgendwo vielleicht als CTO in einem Startup einzusteigen. Aber die Angestelltenkarriere in Deutschland als Informatiker ist in der Regel nicht so attraktiv. Und immer ganz wichtig, wir reden hier immer über in der Regel, allgemein, im Erwartungswert.
Wie sieht es denn aus mit Unternehmensberatungen? Also du hast dich ja auch eingehend immer mit dem Thema Unternehmensberater beschäftigt früher. Und da werden ja überraschend oft auch Physiker gesucht zum Beispiel.
Genau, Physiker werden da auch oft gesucht. Oder Leute, die Mathematik studieren. Ich würde mal sagen, dass Mathematik und eben auch Physik so ein bisschen so Sonderfälle sind. Ja, also ich glaube, damit bist du erstmal relativ breit aufgestellt. Einige davon sozusagen kapitalisieren sozusagen ihr smartes Köpfchen, indem sie dann halt auch in den Finance-Bereich gehen, vielleicht auch so als Quant im Hedgefonds arbeiten oder vielleicht auch in die Unternehmensberatung gehen. Aber McKinsey stellt ja nicht den Physiker ein, weil der jetzt so toll in Physik ist, sondern weil sie halt einfach sehen, okay, die Person ist halt ziemlich smart irgendwie, ja? Aber nicht, weil das irgendwie inhaltlich, die da irgendwas wissen müssen, damit der dann irgendwelche Engineering-Companies irgendwie beraten kann oder sowas. Ja? Also für die Kompetenz holen sie die Leute jetzt eben nicht an Bord. Wichtig ist jetzt halt irgendwie auch, wie gesagt, bei all diesen sozusagen Ratschlägen oder Tipps, das sind erstmal Ideen, ja, und das sind Erwartungswerte. Aber es ist halt so, dass, wenn du dich zum Beispiel jetzt irgendwie für Sprachen interessierst oder für Literatur, natürlich kannst du das studieren. Vielleicht ist dir Geld auch nicht so wichtig. Kann auch sein, dass du halt irgendwie trotzdem, Star-Autorin wirst, ja.
Oder J.K. Star, Rowling bist oder so dann hinterher.
Bestsellerin oder sowas, ja. Aber wenn du jetzt halt einfach nur als Abiturient sagst, okay, was soll ich jetzt irgendwie studieren? Dann wirst du halt einfach im Erwartungswert mehr Geld verdienen, wenn du jetzt halt irgendwie Medizin studierst.
Ja, also generell auch branchenabhängig, was in welcher Branche gebraucht wird und welche Branche gut zahlt. Zu dieser Frage auch noch, wie zahlt sich denn eine der Top-5-Unis aus? Also was sind denn die Top-5-Unis und wer kann da überhaupt realistischerweise drin sein, der nicht schon bereits reich ist?
Also in Deutschland muss man zum Glück meistens nicht reich sein. Also wir machen ja quasi jetzt diese Diskussion auch primär jetzt eben für Deutschland, ne? Weil sich damit eben die meisten identifizieren kann. In den USA ist nochmal ganz anders, da kostet ein Studium in Harvard, was nicht, irgendwie $50.000 pro Jahr. Da, ja, das ist schon gut, wenn du vorher schon reich warst.
musst auch erstmal wieder reinholen dann.
Genau, in Deutschland sind es ja meistens öffentliche Unis und sagen wir mal so fachübergreifend oder für diese Fächer, die wir genannt haben. Da gibt es ja zum Beispiel Uni Mannheim, dann gibt es die RWTH Aachen zum Beispiel für Leute, die in Richtung Engineering gehen oder Informatik. Da gibt es natürlich auch deine Uni, das KIT in Karlsruhe. Die LMU München und die TU München sind auch gut. Keine davon ist jetzt so eine krasse Elite-Uni. Also in Deutschland gibt es ja irgendwie keinen, ne, Oxford oder Cambridge oder Stanford oder Harvard oder sowas. Und dann gibt es halt noch so 2, 3 Privatunis in Deutschland, wie zum Beispiel die Bucerius Law School, also für Jura, oder eben auch die WHU in Wallenda, so als Business School. Die kosten dann halt Studiengebühren. Die kosten halt irgendwie auch so, weiß nicht, 10.000, 15.000 im Jahr oder sowas. Und da musst du halt irgendwie von zu Hause irgendwie schon viel Geld mitnehmen oder halt irgendwie hoffen, dass du so ein Stipendium ergattern kannst. So, und am Ende von jeder Frage frage ich dich, stimmst du der These zu, ja oder nein? Also studiere Medizin, Informatik, BWL und Jura an einer Top-5-Universität und gehöre zu den besten 10%. Bist du der Meinung, dass das signifikant die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöht?
Also im Prinzip schon, mit der Einschränkung, die du schon genannt hast, wenn man eben so ein Angestelltenverhältnis anstrebt. Wenn ich mir aber überlege, was fällt mir so an reichen Menschen ein, dann sind das eben nicht diese studierten Leute in diesen Fächern, sondern dann sind das meistens irgendwelche Stars, ja, die vielleicht überhaupt nicht studiert haben oder Dropouts sind und irgendwas gegründet haben und so weiter. Aber ich würde sagen, wenn man solide einfach ja ein angenehmes Gehalt bekommen will, fährt man damit ganz gut mit diesen Studienfächern.
Zum Thema Gründung kommen wir ja später noch. Aber sozusagen die dunkle Wahrheit der Gründerszene ist ja, dass viele Gründer halt schon reich sind. Ja? Also diese Gründer aus den USA, die waren halt in Stanford und in Harvard und so weiter. Und oftmals waren die Eltern halt Multi-Millionäre. Ja? Die Gründer in Deutschland oftmals, wenn man da so ein bisschen die Biografie guckt, das sind jetzt auch keine Leute, die in sozialen Brennpunkten aufgewachsen sind. Ja? Die haben schon einiges an Vorteilen irgendwie auch dabei. Also das korreliert dann vielleicht nicht unbedingt mit dem Studium, aber halt irgendwie schon oftmals eben auch mit dem sozusagen Wohlstand und dem familiären Background.
So, kommen wir zur zweiten These. Wohne in München, Hamburg, Berlin oder Zürich? Also, warum hast du diese Städte gewählt und was hat das für einen Einfluss aufs Reichwerden oder Wohlhabendsein?
Das ist ja, wie gesagt, eine Betrachtung, die sozusagen sehr deutschlandzentrisch ist oder deutschsprachig, weil wir ja auch Zürich mit dabei haben. In München, glaube ich, ne, liegt irgendwie auf der Hand, die wohlhabendste Stadt in Deutschland und irgendwie alle großen Companies sind irgendwie hier. BMW, Allianz, Tech-Companies wie Microsoft, Apple, Google und so weiter haben alle große Offices hier. Es gibt hier alle Unternehmensberatungen, alle Anwaltskanzleien und so weiter. In Hamburg gibt es eben auch diese Unternehmensberatungen, die Anwaltskanzleien, auch viele Media-Companies. In Berlin gibt es gar keine großen Companies unbedingt, sondern halt primär jetzt diese ganze Startup-Szene. Und in Zürich gibt es natürlich den ganzen Finance-Bereich. Da hätte ich jetzt auch noch sagen können, man nimmt Frankfurt mit dazu, weil die Bankenszene ja in Deutschland dort vertreten ist. Wobei ja auch der Bankenstandort Frankfurt nicht mehr ganz so stark ist, wie, glaube ich, früher. Sozusagen das Rationale, also hinter dieser These, ist eigentlich ganz einfach. In Großstädten gibt es halt irgendwie Top-Arbeitgeber. In Karlsruhe, wo wir ja herkommen, da fällt mir jetzt gar keine Firma ein, wo du jetzt 500.000 Euro verdienen könntest. Ja? Also gibt es de facto gar keine. Ja? Das heißt, wenn du so einen Job haben willst, dann musst du im Prinzip in eine dieser Städte gehen. Und auch ganz abgesehen von den Arbeitgebern gibt es halt dort ganz andere Möglichkeiten, irgendwie auch Netzwerke zu knüpfen, Leute kennenzulernen, andere Leute zu treffen, die irgendwas Spannendes machen, die mit dir vielleicht irgendwie was zusammen gründen wollen, die vielleicht deine Businesspartner sind. Und das sind einfach Dinge, die du halt in mittelgroßen Städten wie Karlsruhe oder Münster oder auch anderen einfach so nicht findest.
Gut, aber gilt das denn jetzt noch so nach dieser ganzen Globalisierung, Digitalisierung und so weiter, dass man wirklich in diesen Großstädten leben muss? Oder reicht es, auf Konferenzen zu gehen, online an irgendwelchen Dingen teilzunehmen, vom Homeoffice aus zu arbeiten? Klar, die Arbeitgeber, die sind dort, aber wird sich das denn noch in der Zukunft weiter so halten? Oder werden die in Zukunft mit den ganzen Homeoffice-Angeboten, mobiles Arbeiten und so weiter und so fort vielleicht im Metaverse zusammenarbeiten, dann auch ein bisschen mehr verstreuen?
Das ist eine gute Frage. Also man sieht ja, dass dieser ganze Work-from-Home-Trend ja so ein bisschen sozusagen wieder zurückgerollt wird. Und die Unternehmen ja wollen, dass die Leute im Office sind. Und Work from Home funktioniert ja nur, wenn du schon irgendwo einen Job hast, ja. Aber du musst ja erstmal da irgendwie reinkommen. Und dafür sind halt irgendwie Netzwerke halt oftmals eben sehr, sehr wichtig. Wenn du in der großen Stadt bist, zum Beispiel in München studierst, dann ist es vielleicht so, dass du als Student irgendwie schon Werkstudent warst bei McKinsey oder sowas, ja. Oder bei einer Anwaltskanzlei. Das heißt, da hast du irgendwie auch schon Leute kennengelernt und konntest da halt irgendwie auch Leute treffen, die überhaupt diesen Beruf machen. Wenn ich jetzt irgendwie an Karlsruhe denke, ne, als wir aufgewachsen sind, da hätte ich jetzt niemanden fragen können, was jetzt irgendwie Hedge Fund ist oder Private Equity oder sowas, weil es halt dort niemand macht. Ja, es gibt halt diesen Beruf dort nicht. Und dementsprechend weißt du auch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und an anderen Standorten wie, weiß nicht, London oder sowas oder Zürich ist halt ganz normal, dass da jeder an der Bank arbeitet. Von daher auch nochmal ganz andere, glaube ich, Bezugsmöglichkeiten. Was aber spannend ist, ist, dass wenn du jetzt in einer kleinen Stadt lebst, weil du halt gerne da lebst einfach, ja, dann hast du jetzt schon durch Social Media die Möglichkeit, krass zu netzwerken, auch sozusagen global vielleicht sogar präsent zu sein. Auch wenn du in deinem Kaff irgendwie sitzt und theoretisch alle Leute kennenzulernen. Aber dafür musst du halt irgendwie ziemlich präsent auf Social Media sein. Und das ist ja so ein Punkt, auf den wir später auch noch kommen. Das heißt, klar, es gibt die Globalisierung, es gibt irgendwie so Sachen wie Social Media. Aber ich glaube, diese großen Städte und Netzwerke, die werden immer wichtiger. Und der Scott Galloway, der spricht ja in seinem Buch sogar von den 20 Supercities. Der sieht es natürlich global. Und der ist halt so krass, dass er sagt, okay, selbst in einem großen Land wie USA gibt es halt genau zwei Städte. New York und San Francisco, vielleicht noch Los Angeles dazu, aber das war's, ja. Das heißt, in seine deutsche Betrachtung würde der vielleicht gar nicht so viele Städte reinnehmen. Ja, der würde vielleicht Hamburg gar nicht reinnehmen. Der würde vielleicht nur München oder nur Berlin irgendwie nehmen. Aber da wir jetzt ja sozusagen auch uns auf Deutschland konzentrieren, können wir da sozusagen ein bisschen großzügiger sein und sagen, okay, es gibt quasi 4 Städte zur Auswahl. Was sagst du denn dazu?
Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, stimme ich nicht unbedingt zu, weil wir eben jetzt das Internet haben und weil wir jetzt ja mobiles Arbeiten haben und weil amerikanische Firmen teilweise in Deutschland Leute einstellen, die hier in Deutschland leben. Also und da mitarbeiten können. Also das gibt es schon und ich glaube, das wird jetzt auch mehr zunehmen. Ich würde jetzt mal sagen, vor 20, 30 Jahren war das auf jeden Fall absolut notwendig, um überhaupt an Kontakte ranzukommen, um überhaupt an die Firmen ranzukommen. Es war wichtig, an bestimmten Ballungspunkten, wo viele große Unternehmen sind, einfach auch vor Ort zu sein, weil du einfach auch vor Ort sein musstest, ja, um zu deinem Arbeitsplatz zu kommen. Ich glaube, da wird sich jetzt viel shiften. Also sowohl von der ja, Work-Life-Mobilitäts-Balance her, als auch von den Angeboten der Arbeitgeber her. Also da würde ich sagen, sind wir jetzt gerade in so einem Change-Prozess oder in so einem Wandel. Wie du auch gesagt hast, manche Offices wollen, dass die Leute wieder reinkommen. Aber auch das wird, glaube ich, jetzt nicht 5 Tage die Woche sein für alle, sondern das wird dann eher so sein, dass man vielleicht Teamtage veranstaltet. Dann vielleicht tatsächlich auch in Großstädten, wo es attraktiv ist, wo man irgendwie einen coolen Ort vielleicht auch mietet für die Teamtreffen. Also was ich gehört habe, ist ja, dass ja auch schon viele Offices einfach leer stehen und man neue Verwendungsmöglichkeiten dafür sucht, gerade in den Ballungsgebieten, weil Menschen, also auch besonders talentierte Menschen, auch gar nicht mehr unbedingt in so einem Sprawl leben wollen, sondern die wollen dann raus in die Natur, die wollen mehr Platz haben. Also da findet gerade viel Bewegung statt. Es gibt auch viele Untersuchungen dafür. Ja, also da würde ich jetzt nicht 100% zustimmen.
Bei all diesen Sachen gilt natürlich immer, dass natürlich, wie es immer noch mit Menschen zu tun haben, die natürlich auch Präferenzen haben, ja, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen halt irgendwie gerne in einer kleineren Stadt leben, in Bremen leben oder sowas. Ja.
Oder auf dem Land gibt es ja auch. Also die Leute, Land, die ganz genau, auf dem Land leben.
Hier geht es so ein bisschen, sag ich mal, um den etwas agnostischen Entscheider, ja, der, wenn er jetzt zum Beispiel in München oder in Bayern lebt und halt irgendwie erstmal sagt, naja, mir ist im Prinzip egal, wo ich jetzt irgendwie lebe, wenn der halt nach München geht, statt nach Nürnberg oder statt nach Augsburg, ist halt die Wahrscheinlichkeit trotzdem viel, viel höher, dass diese Person wahrscheinlich beruflich erfolgreich sein wird.
Ja, kommen wir zur nächsten These. Arbeite bei einer Top-5-Company in deiner Branche. Was hat es damit auf sich? Also klar, Top-5-Company, die haben viel Geld, die können viel zahlen. Das ist erstmal so das, was einem so als erstes in den Sinn kommt. Aber du sagtest ja auch, in deiner Branche meintest du damit eine von den Branchen, in die wir hineinstudiert haben jetzt, also auf unserem hypothetischen Geldverdienweg, also quasi BWL, Informatik, Medizin, Jura und da dann an einer Top-5-Uni und in einer Top-5-Firma.
Genau, also es geht eben darum, dass wenn du jetzt schon in der Branche arbeitest, das halt irgendwie besser ist, wenn du bei einer bekannten Firma arbeitest. Also eine krass originelle These, ja. Ist eigentlich ein No-Brainer. Aber was ich damit meine, ist, dass halt wiederum für Angestellte, ja, auf Selbstständige kommen wir noch. Ich glaube, die Brand Equity, also quasi der Wert dieser Marke, dieser Firmenmarke, der ist zum Teil halt exorbitant, ja. Also da ist halt irgendwie der Wert davon, bei McKinsey zu arbeiten, wenn du schon Unternehmensberatung machst, der ist halt eben nicht irgendwie 50% höher, als jetzt bei der Nummer 6 Beratung zu arbeiten, sondern der ist aus meiner Sicht irgendwie 5-mal höher oder 10-mal höher, ja, weil die Firmen einfach so bekannt sind und dann natürlich irgendwie auch das Netzwerk, die Leute, die du kennenlernst, dein Lebenslauf und so weiter und so fort. Genau, in der Technologiebranche ist ja genauso, da reden wir auch immer, ne, von den Super 6. Das ist natürlich auch viel, viel besser jetzt natürlich, bei Google zu arbeiten oder bei Meta, als jetzt bei einer anderen hervorragenden Firma, die jetzt vielleicht nur auf Platz 12 oder sowas ist und trotzdem eben gigantisch ist. Und klar, wenn du jetzt bei einer Anwaltskanzlei arbeitest, dann ist es natürlich viel, viel besser, bei einer Top-Kanzlei zu arbeiten, als jetzt irgendwie bei Müller, Müller und Müller zum Beispiel. Ja? Auf der anderen Seite ist es ja so, dass vielleicht manche Leute das gar nicht so im Kopf irgendwie haben, dass sie sagen, okay, ich möchte von vornherein in so eine Top-5-Company gehen. Ja? Denn die Wahrheit ist ja, dass wenn du es zum Ziel setzt, irgendwie zu McKinsey zu gehen zum Beispiel, dann fängst du halt mal am besten am ersten Tag von deinem Studium damit an, alles darauf hin zu optimieren, ja. Klar, es gibt immer irgendwelche Mathe- oder Physik-Genies, ja, die da irgendwie reinstolpern, die waren irgendwie so smart, die haben sich irgendwie einen Tag vor dem, vor der Bewerbung irgendwie mal damit beschäftigt und sind irgendwie so smart, dass die irgendwie da reinkommen. Aber ich sage mal, die normalsterblichen BWLer und BWLerinnen, die müssen ja schon irgendwie ganz zielstrebig irgendwie darauf hinarbeiten, Netzwerken, Praktika machen und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man irgendwie schon planen. Ich habe es ja irgendwie auch miterlebt, dass, sagen wir mal, Leute, die, sagen wir mal, ähnlich talentiert waren, sich halt nicht unbedingt so stark damit auseinandergesetzt haben. Ja, also die einen haben halt so ab Tag 1 gesagt, boah, ich will unbedingt irgendwie so Investmentbanking und Goldman Sachs und so weiter. Und die anderen haben, obwohl sie super smart waren, halt einfach eher mal so geguckt, was halt irgendwie so geht. Ja, aber dann war es dann halt irgendwann vielleicht sogar ein bisschen zu spät vielleicht, um sozusagen diesen Karriereweg noch einzuschlagen. Das ist halt A, erstmal so ein No-Brainer zu sagen, es ist besser, in der Top-5-Company zu arbeiten, als in der Top-50-Company zu arbeiten. Ja, okay, danke. Danke, Theo, für diesen Insight. Aber ich glaube, es ist halt irgendwie noch wichtiger, dass eben, wenn es einem wichtig ist, das für sich als Ziel zu formulieren und ganz frühzeitig eben auch zu verstehen, wie man da überhaupt reinkommt.
Ja, aber was wären denn zum Beispiel in Deutschland die Top-5-Companies, die jetzt nicht unbedingt diese gigantischen Riesenfirmen sind, die aus Amerika kommen? Wie findet man das denn raus in seiner Branche? Also typischerweise recherchiert man das als Student ja nicht, außer du bist halt zufällig dieser McKinsey-Optimierer, ja. Aber dann weißt du halt einfach, McKinsey und alles andere ist ein Fail. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Chemiebranche, die bezahlt ja ganz gut offensichtlich. Wie finde ich denn da raus, was sind die Top 5 Unternehmen dort?
Also es gibt ja immer irgendwelche Arbeitgeber-Rankings, es gibt ja irgendwie auch Gehaltsrankings. Ich glaube, gerade im Pharma-Bereich verdient man ja zum Teil auch sehr gut. Das sind ja meistens nicht unbedingt deutsche Unternehmen, das sind oftmals Schweizer Unternehmen, wie jetzt eben auch zum Beispiel Roche. Als deutsches Unternehmen, klar, jetzt irgendwie jetzt BioNTech, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie viel man da verdient. Dann gibt es ja auch sowas wie Novo Nordisk zum Beispiel, aber die kommen aus Dänemark. Dann gibt es sowas wie Eli Lilly, die kommen aber aus den USA. Ich glaube, in den deutschen Unternehmen gut und auch sehr gut verdienst, aber jetzt nicht mega. Sagen wir so, du kannst natürlich in jedem Unternehmen super verdienen, wenn du da Vorstand bist oder Vorständin, aber das sind halt irgendwie leider nur 10 Leute von irgendwie 100.000 oder sowas, ja.
Und es ist ein harter, steiniger Weg dahin, genau. Also der auch nicht unbedingt vorprogrammiert werden kann.
Und bei Top-Anwaltskanzleien, klar, das ist auch schwierig einzukommen, aber da verdienst du halt per Definition mehrere hunderttausend Euro, wenn du halt da drin bist, ja. Oder halt irgendwie, weiß nicht, Investmentbanking oder sowas, ja. Also auch wenn du sozusagen dort der juniorste oder schlechteste Mitarbeiter bist, in Anführungszeichen, verdienst du halt da irgendwie auch mega viel. Und ich sage mal, in solchen typischen deutschen DAX-Konzernen ist es halt so, dass du, glaube ich, irgendwie gut verdienst, ja, gut bis sehr gut, aber jetzt halt irgendwie nicht mega, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Vorstand. Und deshalb ist es ja auch so, dass jetzt irgendwie Leute, die jetzt irgendwie auf Geld optimieren, oftmals jetzt halt nicht in DAX-Konzerne zum Beispiel gehen. Irgendwie, ja? Also wie gesagt, das ist ja nicht das Wichtigste. Irgendwie, ja? Aber Leute, die halt auf Geld optimieren, die sagen halt, nee, natürlich will ich eher in den Finance-Bereich gehen oder in die Unternehmensberatung, als jetzt irgendwie zu BASF und Bayer, obwohl es natürlich auch Weltmarktführer sind in ihren jeweiligen Branchen.
Ja, ich finde es sowieso total schwierig, das rauszufinden, was ist jetzt ein Top-Unternehmen, weil du kannst ja nicht einfach nach Unternehmensgröße gehen oder nach Marktkapitalisierung oder irgendwie sowas, ja, sondern zum Beispiel hängt ja auch davon ab, wie viel zahlt denn dieses Unternehmen. Und das ist ja in Deutschland relativ schwierig herauszufinden, weil da immer so eine Geheimnistuerei drumherum herrscht. Also in anderen Ländern wird ja ein Gehalt einfach in die Stellenausschreibung mit reingeschrieben und das ist in Deutschland ja einfach nicht so. Und da kann es ja sein, dass zwei Leute sich auf dieselbe Stelle bewerben und völlig andere Gehaltsangebote bekommen oder einfach andere Gehaltsvorstellungen eingeben und der eine wird dann genommen, ja, mit dieser Gehaltsvorstellung und der andere nicht, mit genau der gleichen Qualifikation, sage ich jetzt mal, weil irgendwelche anderen Faktoren da eine Rolle spielen. Also das ist ja in Deutschland relativ schwierig rauszufinden, wo gehe ich denn jetzt mit mir als Arbeitnehmer mein tolles Angebot? Ja, welcher Firma mache ich das jetzt, weil die das Beste bezahlt für mich?
Also es gibt in Deutschland zwar immer irgendwelche Rankings, wie das Manager-Magazin-Ranking mit den höchsten Einstiegsgehältern und so, aber es sind natürlich auch nur Einstiegsgehälter. In den USA ist es ziemlich transparent. Da gibt es so eine Seite, die nennt sich Glassdoor. Und da kannst du halt irgendwie wirklich eingeben, wie viel verdiene ich bei Google auf dem Engineering-Level L5 oder sowas, ne? Also da gibt es ja immer diese verschiedenen Levels. Und dann kannst du irgendwie ganz genau da reingucken, weil es halt auch genug Leute gibt, die sozusagen anonym das Ganze irgendwie eingeben. Klar, können theoretisch auch Falschmeldungen dabei sein, aber ich glaube, es ist relativ akkurat. Aber auch da, beim Thema Gehalt, da geht es halt auch wieder darum, wen kennst du und wer kann dir Informationen geben? Denn es gibt auch Leute, die sind da total ausgebufft, ja? Die können dir halt irgendwie von jeder Beratung und von jeder Bank irgendwie alles runterbeten. Alle Einstiegsgehälter für jede Stufe, Signing-Bonus, Aktienoptionen, Extra-Boni und so weiter und so fort. Irgendwer, die können dir da irgendwie alles nennen. Und diese weiche Information, die hast du natürlich nur, wenn es halt so ja einen Ballungsraum gibt, wo halt irgendwie jeder Dritte halt irgendwie Unternehmensberater ist oder Unternehmensberaterin oder halt im Finance-Bereich arbeitet. Aber so eine Information aus meiner Sicht wiederum ist quasi unmöglich, das rauszukriegen, wenn du jetzt halt irgendwie in Karlsruhe lebst, beziehungsweise vielleicht in unserem Karlsruhe vor dem Internet. Klar, jetzt mit Internet und irgendwie TikTok und YouTube und so weiter, bekommst du da schon eine ganze Menge mit. Das ist auf jeden Fall auch super hilfreich. Aber ich glaube, auch da zeigt sich wieder sozusagen der große Vorteil, wenn du halt in einer größeren Stadt wohnst, wo einfach dieses Berufsfeld überhaupt vorhanden ist. Zumal die Berufe ja zum Teil auch relativ abstrakt sind. Ja? Ich kann dir immer noch nicht so genau sagen, was ein Hedgefund-Mensch überhaupt macht. Ja? Bis heute nicht. Ja. Und Private Equity vielleicht so ein bisschen, obwohl ich ziemlich viele Leute kenne, die dort arbeiten. Aber ich habe es ja selber nicht gemacht. Aber klar, je weniger Leute du da kennst, desto abstrakter ist es. Und dann kannst du dir auch nicht vorstellen, dort zu arbeiten. Also für mich sind
diese Berufe ja einfach nur, wer mit Geld spielt, kriegt mehr Geld, so ungefähr. Ja,
ja, also, ja, vielleicht gar nicht schlecht, ja. Geht so in die Richtung, ja.
Wie gesagt, finde ich schwierig, Top 5 Company auszumachen, auch rauszufinden, welche Branche denn jetzt für den gleichen Job mehr zahlt, zum Beispiel Kommunikation, ja, da machst du den gleichen Job in der, keine Ahnung, Chemiebranche oder in der Pharmabranche und kriegst einfach viel, viel mehr Geld als in irgendeiner anderen Branche, obwohl du haargenau das Gleiche machst, nämlich PR zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, da ist Recherche vonnöten und es lohnt sich auf jeden Fall auch zu schauen, ja, wer zahlt denn wie viel und was sind denn gute Arbeitgeber. So, nächste These, arbeite in einem Wachstumsbereich, zum Beispiel Technologie. Erklär mal diese These.
Hört sich auch an wie ein No-Brainer, aber es gibt halt einfach Branchen, die wachsen halt extrem stark, wie Technologie oder KI zum Beispiel. Und es gibt halt Branchen, die wachsen halt einfach nicht mehr, so wie stationärer Handel. Ja? Ich gebe mir diesen Spruch auf Englisch, a rising tide lifts all boats. Das heißt, keine Ahnung, wenn das Wasser halt irgendwie steigt, dann werden halt irgendwie alle Boote mitgenommen. Bedeutet halt auch, es ist besser, super durchschnittlich zu sein in der Wachstumsbranche, als irgendwie der Superstar in einer sterbenden Branche. Ja? Dir bringt es halt einfach nichts, jetzt in einem Bereich zu arbeiten, der halt irgendwie schrumpft. Ich sage mal Print zum Beispiel, ne? Printmedien. Ja? Das ist halt einfach kein wachsender Bereich. Ja. Ja? Und da kannst du irgendwie mega das Genie sein. Diesen Bereich gibt es dann halt vielleicht in der Form oder in der Größe in ein paar Jahren nicht mehr. Dann gibt es eben Branchen, die einfach per se relativ wenig Geld verdienen. Zum Beispiel im Handel, der ist relativ margenschwach. Also klar, natürlich gibt es irgendwie auch super gut bezahlte Jobs bei Aldi und Lidl und so weiter. Ja. Aber die haben jetzt natürlich nicht diese Traummargen, wie jetzt so ein Nvidia oder Google oder sowas, ja, oder vielleicht auch Unternehmensberatung oder irgendwie Investmentbanken. Die können natürlich nochmal ganz anders eben bezahlen. Und das Interessante ist, dass in der Regel, je physischer das Produkt ist, desto sozusagen weniger Marge ist eben drin, weil sich es eben nicht so beliebig skalieren lässt. Aber wenn du halt sowas wie Computercode hast oder vielleicht als Finance-Typ einfach nur irgendwie Zahlen von A nach B rumschubst irgendwer, dann ist da natürlich irgendwie ziemlich viel Hebel drin und ziemlich viel Marge dementsprechend. Und von daher, wenn du sozusagen dich entscheiden kannst und wie gesagt, da so ein bisschen agnostisch bist, ist es natürlich irgendwie ein No-Brainer zu sagen, hey, ich arbeite jetzt im Bereich KI oder Software, statt jetzt im Bereich Retail oder, weiß nicht, Konsumgüter oder so. Hört sich auch wieder wie ein totaler No-Brainer an. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel mit Konsumgütern aufwachsen und sagen, hey, ich finde ja irgendwie Sneaker irgendwie total cool. Ich arbeite jetzt bei Adidas, das ist irgendwie mein Traumjob und sowas. Ne? Und es ist ja irgendwie auch cool, wenn du halt irgendwie sportbegeistert bist und dann gibt es den bei Adidas in Herzogenaurach, wohlgemerkt, nicht München, sondern Herzogenaurach, ja. Super Campus, super Arbeitsbedingungen, du kannst irgendwie deine Passion ausleben oder sowas. Aber als irgendwie so ein Sales-Dude bei Google Cloud würdest du natürlich trotzdem viel, viel mehr Geld verdienen, als wenn du jetzt irgendwie Handel machst bei Adidas.
Klar, wenn das deine Passion ist, dann ist es ja auch gut. Also ganz reinpassen tut da dann natürlich nicht, ja, unser Jurist, der Staranwalt, der nicht in einer Wachstumsbranche arbeitet oder unser Medizinstudent, der dann später einfach Herzchirurg wird oder sowas, das ist ja keine Wachstumsbranche. Also das sind einfach ganz traditionelle Sachen. Und wir kennen ja auch Leute, die zum Beispiel in so einer ganz erstmal sich unsexy anhörenden Branche arbeiten, zum Beispiel Versicherungen, die da auch ordentlich Geld machen, oder?
Definitiv, ja, genau, ja. Also Versicherung ist jetzt nicht zum Beispiel so sexy wie jetzt, weiß ich, Investmentbanking oder sowas, ja. Mhm. Aber da kann man natürlich auch ganz gut verdienen. Das Spannende bei Juristen ist, dass offenbar diese Top-Juristen, das sind ja immer so diese Top 5-10%, Prädikatsexamen und so weiter, die sind jetzt wohl noch gesuchter als in der Vergangenheit und verdienen noch mehr Geld. Und da hätte ich eigentlich auch vielleicht gedacht, hey, irgendwie durch KI und so weiter, ne, braucht man die wirklich noch. Aber an der Spitze ist es so, dass die Leute halt trotzdem noch extrem stark nachgefragt werden. Und ich glaube, die verdienen einfach noch mehr Geld, ja. Das Spannende bei diesen Berufswünschen ist ja nicht immer nur, dass die Leute wollen ja nicht nur irgendwie Geld haben, ja. Also auch. Aber viele identifizieren sich ja mit diesem Lifestyle. Die gucken sich irgendwie so einen Film wie Wall Street an und denken dann, ah ja, cool, irgendwie, ich bin dann irgendwie auch so ein Wall Street Banker oder Wolf of Wall Street oder so. Es gibt ja auch viele Leute, die diese Anwaltsserien lieben. Spannenderweise auch viele Frauen zum Beispiel. Ich würde sagen, so Banking ist schon sehr männerlastig. Es gibt ja auch viele Frauen, die irgendwie, weiß nicht, Anwaltsserien geguckt haben oder Suits geguckt haben und
es
so.
Es wirkt ja sehr glamourös irgendwie.
Genau.
Ja? Also du läufst da die ganze Zeit in diesen tollen, megamodernen Gebäuden herum, hast spannende Fälle, läufst in schicken, maßgeschneiderten Anzügen herum. Das hat ja schon irgendwie auch seinen Glam.
Es hat definitiv seinen Glam und viele Berufe, die haben halt irgendwie nicht viel Glam.
Ja, also im Prinzip, wenn man in einer Branche arbeitet, die irgendwie irgendwelchen Trends unterworfen ist, ist es natürlich besser, in einer Wachstumsbranche zu arbeiten. Es gibt aber trotzdem viele traditionelle Branchen oder Bereiche, die einfach schon immer da waren und immer da sein werden, in denen man auch wirklich ja, viel Geld verdienen kann. Ist das unser Fazit dazu?
Genau, definitiv. Und es geht ja nicht nur um den Berufseinstieg, sondern auch von der Orientierung. Vielleicht seid ihr, ne, jetzt mal an die Zuhörer gesprochen und Zuhörerinnen, vielleicht steht ihr ja gerade vor der Entscheidung, Mensch, ich kann mir verschiedene Sachen überlegen. Ich finde eigentlich beides irgendwie gut, KI und Konsumgüter. Aber wenn ihr beides gut findet, dann geht vielleicht in den KI-Bereich, ist vielleicht ein bisschen spannender. Oder vielleicht seid ihr ja auch in einem Bereich, der gerade nicht so gut läuft, wie jetzt zum Beispiel Print. Und dann ist natürlich irgendwie höchste Zeit, sich zumindest mal nach Alternativen umzugucken, weil das da wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren nicht so gemütlich wird. Ja, und auch da wieder, ne, also es ist besser, Durchschnitt zu sein in einer Wachstumsbranche als ein Superstar in einer sterbenden Branche.
Ja, die nächste These, das ist natürlich etwas, was glorreich gut gehen kann oder glorreich schief. Werde selbstständig oder gründe dein eigenes Unternehmen.
Wir haben ja gerade ganz viel über traditionelle Karrierewege gesprochen. Ja, irgendwie Top-Unis, Top-Brands, Top-5-Companies und so weiter und so fort. Das kannst du zum Teil alles komplett aus dem Fenster werfen. Wenn du es halt irgendwie schaffst, selbstständig zu werden, ja?
Und da gibt's ja ganz viele Sachen, Amazon zu gründen oder so, klar.
Ja, gut, sagen wir es mal so. Amazon, also Jeff Bezos hat an der Top-Uni studiert und hat bei einem Hedgefonds gearbeitet oder sowas, ja? Mark Zuckerberg hat in Harvard studiert, Informatik. Bill Gates hat Informatik in Harvard studiert. Die Google-Gründer haben Informatik in Stanford studiert. Also das sind jetzt irgendwie keine Leute, die jetzt irgendwie von der Straße kamen und dann so zufällig mal was gemacht haben. Das heißt, die kommen eigentlich... Die haben sozusagen ja oben die ganzen Checkboxen irgendwie auch alle irgendwie gemacht, ne? Und dann haben sie aus meiner, könnte man auch sagen, eher zufällig vielleicht was gegründet. Zufällig in dem Sinne, dass sie vielleicht einfach eine traditionelle Karriere vielleicht angestrebt haben mit ganz traditionellen Uni-Brands und vielleicht auch Studiengängen und dann einfach so clever und unternehmerisch waren, um halt was Eigenes zu machen.
Oder beziehungsweise, was man ja auch sagen muss, erstens haben sie ganz anderen Zugang zu Investorengeldern und sie wären natürlich auch weich gefallen im Falle eines Fails. Und das ist ja für den Otto-Normal-Studi, der sich überlegt, nehme ich jetzt ein Angestelltenverhältnis an oder versuche ich jetzt hier ein Startup zu gründen, meistens nicht der Fall.
Genau, also oftmals, gerade in den USA, die Leute an diesen Top-Unis, die sind halt eh schon reich, ja, muss man einfach so sagen. Oder weil sie halt an diesen Top-Unis waren, würden die halt immer einen Job finden. Ja? Also wenn jetzt irgendwie Facebook schiefgegangen wäre, dann hätte der Mark Zuckerberg sicherlich irgendwie einen Job als Programmierer bei Microsoft bekommen oder so. Oder hätte halt was anderes gegründet. Das heißt, so gesehen müssen die auch gar kein so großes Risiko eingehen. Zeigt aber wiederum, dass es halt nochmal ein viel größerer Vorteil ist, halt an so einer Top-Uni zu sein, weil du dann halt irgendwie weich fällst. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das Thema der Selbstständigkeit, und das ist vielleicht für viele Zuhörer vielleicht auch spannend, ja, weil es gibt vielleicht viele, die sagen halt, okay, ich habe aber keinen Bock, Medizin oder BWL zu studieren. Es gibt vielleicht viele Leute, die sagen, hey, das ist mir irgendwie viel zu stressig, ja, irgendwie 80 Stunden die Woche jetzt bei McKinsey zu arbeiten. Es gibt vielleicht auch Leute, denen halt vielleicht Uni und dieses ganz Akademische, irgendwie Klausuren schreiben und auswendig lernen, halt einfach nicht liegt. Die sind vielleicht einfach nicht so die Einser-Studenten, aber sind halt extrem gut in anderen Sachen. Ja? Was ich gerade sagen wollte, ist, dass sozusagen durch diese Selbstständigkeit das sozusagen auch Leuten die Option eröffnet, halt reich zu werden, die vielleicht diesen traditionellen Weg gar nicht gehen wollen oder vielleicht auch gar nicht können. Also gar nicht wollen, weil sie halt, wie gesagt, keinen Bock haben auf irgendwie 80 Stunden in der Bank oder so. Oder vielleicht auch nicht können, weil sie vielleicht diese objektiven Kriterien, sag ich jetzt mal, wie, weiß nicht, irgendwie Einserstudium oder Top-Uni oder so, vielleicht nicht erfüllen oder halt nicht wussten, dass es halt irgendwie sowas gibt oder sowas wichtig ist. Aber wenn du selbstständig bist, ja, dann siehst du einfach so viele Leute, die haben einen Handwerksbetrieb, die, weiß nicht, sind Fitnesstrainer oder Influencer und so weiter und so fort. Und natürlich kann jetzt nicht jeder Promi-Fitnesstrainer sein. Natürlich ist nur ein Bruchteil der Influencer eben erfolgreich. Aber es gibt jetzt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, halt irgendwie Sachen zu machen, für die du halt kein Studium brauchst, ja. Was ich auch total faszinierend finde, sind zum Beispiel diese jungen Leute, die halt, weiß nicht, solche TikTok-Agenturen machen oder solche Gen-Z-Agenturen oder Influencer-Marketing-Agenturen, die müssen zum Teil gar nicht studiert haben oder haben gar nicht fertig studiert. Vielleicht waren sie auch super Studenten und können auch jeden traditionellen Job machen. Aber da öffnet sich auf einmal so ein Fenster, wo es gar nicht so wichtig ist, dass du jetzt irgendwie die beste Person bist im irgendwie, was nicht, Klausuren schreiben oder sowas, ja, oder im Assessment Center, sondern du musst halt irgendwie Trends rechtzeitig erkennen, du musst halt auch so ein Hustler so ein bisschen sein, ne, und halt sagen, okay, gut, ich mache jetzt halt diesen Content, ich mache jetzt halt diese Agentur auf, ich kann die Kunden akquirieren, ich kann als 20-Jährige jetzt irgendwie BMW davon überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten, das sind ja irgendwie ganz coole Qualitäten, die ja überhaupt nichts damit zu tun haben, ob du jetzt irgendwie gut Klausuren schreiben kannst, ja, wie in diesen traditionellen Berufen, und ich glaube, das ist im Augenblick gerade eine Riesenchance, und ich glaube, das hat sich ganz, ganz stark geändert, dass halt viele von diesen, ich sag mal so, Social-Media-Berufen und so, die gab es halt einfach vor 10, 20 Jahren in der Form nicht. Das heißt, wenn es da dein Ziel war, sozusagen reich zu werden, dann musstest du entweder diesen traditionellen Weg gehen über irgendwie Jura oder so, oder der Weg war dir vielleicht ein Stück weit versperrt, weil du vielleicht nicht dieses Juristenprofil irgendwie erfüllt hast und du halt damals eben nicht einfach Influencer werden konntest. Ja? Von daher finde ich es eigentlich total spannend, was da jetzt eben alles möglich ist. Und dann, wie gesagt, jetzt abgesehen davon, ne, von Influencer und so einen ganzen Kram, diese ganzen Handwerksbetriebe, das
die hat drucken ja Geld, also wirklich.
Ohne Ende, ja. Ohne Ende.
Ja, also ich bin mir sicher, ja, dass sehr, sehr, sehr viele Handwerker mehr verdienen als ich als Abteilungsleitung in der Kommunikation an der Uni, ganz ehrlich. Und zwar spürbar mehr. Aber ist ja auch okay. Also ich glaube auch, dass gerade handwerkliche Berufe in der Zukunft ja auch noch deutlich sich besser monetarisieren, weil viele Leute das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil es jetzt auch nicht das beste Image hat und es aber nicht durch KI ersetzt werden kann. Also ich kann halt nicht mit KI irgendwie mein Fenster einbauen oder was weiß ich, was da alles am Haus repariert werden oder eingesetzt werden muss. Und man sieht ja jetzt schon, wie schwierig es ist, Handwerker zu bekommen. Das sind ja monatelange Wartezeiten und Angebote, die man sich einholen muss. Und die können auch einfach sagen, nö, keine Zeit, mache ich nicht. Ich nehme den anderen Kunden. Also von daher finde ich spannend, dass du das angebracht hast. Das ist tatsächlich ein Bereich, den man sich auch anschauen könnte und wo man vielleicht sozusagen auf dem, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Sekundärmarkt, den man oben drauf setzt, auch Geld machen könnte. Zum Beispiel, indem man eine Agentur hat, die Handwerker oder Handwerksbetriebe ja managt und weiter an die Kunden verteilt und die Korrespondenz übernimmt oder sowas. Ja, also da tun sich wirklich abseits von Angestelltenverhältnissen in diesen traditionellen Berufen noch ganz, ganz andere Möglichkeiten auf. Vor allen Dingen jetzt mit KI-Tools, die man auch benutzen kann.
Es wird auch immer viel einfacher und billiger, selbstständig zu werden. Denn nehmen wir an, also selbstständig und Unternehmenskunden ist ja nochmal was anderes, ne? Also selbstständig ist ja irgendwie, dass du irgendwie so eine One-Man- oder One-Woman-Show bist in der Regel.
Oder Freelancer und bietest halt irgendwas an, ja.
Ja, genau. Einfach deine normale Dienstleistung. Und Unternehmenskunden ist ja in der Regel schon, ne, mit vielen Mitarbeitern und so und meistens auch mit Kapital. Dadurch, dass du ja für dich selbst jetzt eben Personal Branding machen kannst über Social Media oder halt dadurch Kunden akquirieren kannst oder es ja irgendwie ganz viele Freelancer-Plattformen gibt, ist natürlich jetzt viel einfacher sozusagen als Freelancer jetzt eben auch Jobs zu kriegen als irgendwie vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren. Und gerade auch so im IT-Bereich, da gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die halt als Angestellte vielleicht irgendwie 70.000 verdienen würden. Und wenn sie halt selbstständig sind und halt einen guten Tagessatz verlangen und halt einfach irgendwie ständig ausgebucht sind, dann können sie halt für eine dieselbe Tätigkeit oftmals sogar beim gleichen Unternehmen dann auf einmal 150 oder 200.000 irgendwie verdienen oder sowas, ja. Das ist irgendwie total krass. Das heißt, alleine sozusagen so ein bisschen der Mut zu sagen, ich wechsle jetzt einfach mal sozusagen das Beschäftigungsverhältnis, kann halt schon da so einen riesigen Hebel haben. Und klar, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen gründest, ist sozusagen ja das Earning Potential nach oben halt, naja, nicht unlimitiert, aber ne, also da gibt es jetzt halt irgendwie keine Gehaltsstufen wie jetzt im Unternehmen. Das heißt, da kannst du natürlich deutlich früher irgendwie vorankommen. Und oftmals ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt irgendwie, ja, dass jetzt, wie gesagt, die schlauesten Leute irgendwie jetzt unbedingt gründen. Oftmals ist es sogar so, dass die Leute, die halt irgendwie sehr verkopft sind, vielleicht auch total risikoavers sind, oder nicht gut in Sales sind oder nicht so gut darin sind, jetzt irgendwie so zu hustlen, dass vielleicht gerade die vielleicht oftmals ja besser aufgehoben sind als Angestellte und vielleicht die Leute, die dann vielleicht nicht so die Mega-Akademiker sind, aber halt wie gesagt voll die Hustler, die sind als Selbstständige, in welchem Kontext auch immer, einfach super erfolgreich und ich glaube, das ist einfach eine super coole Möglichkeit, da eben was zu machen, ohne jetzt irgendwie Umwege gehen zu müssen über ja traditionelle Karrierewege.
Klar, und ich meine, selbstständig sein ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, ja, seiner Passion nachzugehen. Also quasi, wenn du eine Leidenschaft hast und alles im Kreativbereich, das ist ja auch durch Internet, durch Social Media und so weiter jetzt durchaus möglich, selbstgebastelte Lesezeichen zu vermarkten. Ja, also wenn du da halt irgendwie was Cooles drumherum aufbaust, deine Brand verkaufst, deine Story, dann kannst du jetzt mit ein paar Klicks und ein bisschen Unternehmergeist deinen Etsy-Store aufmachen und deine, keine Ahnung, mit Blattgold überzogenen Lesezeichen verkaufen. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas erfunden. Aber die Möglichkeiten auch für kreative Menschen, ja, jetzt zu gründen oder sich zumindest selbstständig zu machen und erstmal kleines Unternehmen aufzubauen, selber irgendwelche Sachen in Pakete zu packen, auf dem Speicher sein Lager zu haben erstmal und da erstmal rumzuprobieren, das ist natürlich jetzt deutlich einfacher wie noch vor 50 Jahren.
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja damals direkt nach der Uni im E-Commerce-Bereich gegründet und hatte damals halt überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Damals mussten wir halt mit dem ersten Venture Capital halt viele Programmierer einstellen, um erstmal so eine Shop-Software überhaupt zu bauen. Dann kannte ich mich auch überhaupt nicht aus, sozusagen, mit auch so Venture Capital-Verträgen. Ist heute alles ganz anders. Ja, kannst irgendwie alles ChatGPT fragen. Es gibt zu jedem Thema irgendwie Content. Es gibt keine geheimen Klauseln mehr, ja, wie so ein Venture-Capital-Vertrag irgendwie aussieht. Du weißt, wie so eine Finanzierungsrunde abläuft. Du musst jetzt auch nicht Hunderttausende ausgeben für so ein Shop-System, sondern machst halt irgendwie einfach Shopify für den Anfang. Ich glaube, dieses selbstständig, ja, oder Gründungsthema ist, glaube ich, sozusagen der größte Game-Changer vielleicht in dieser ganzen Reichwerden-Diskussion, weil irgendwie reiche Ärzte und Finance-Leute und Unternehmensberater, die gab es vor 20 Jahren auch schon, ja. Aber jetzt gibt es eben viele Möglichkeiten, die es eben in der Form bis vor kurzem noch nicht gab.
Ja, das passt ja auch ganz gut zu der nächsten These, nämlich werde sehr stark im Kommunizieren, Verhandeln und Verkaufen. Sales Skills sind unglaublich wichtig. Das ist jetzt auch nichts Neues. Also wenn du was hast und ja verkaufen kannst, ist es natürlich viel leichter reich zu werden für den, der das auch gut verkaufen kann, wie für den, der dasselbe Ding hat, aber keine Sales Skills hat. Also was genau meinst du jetzt damit?
Diese Fähigkeiten, die ich genannt habe, die sind halt sowohl im Angestellten-Kontext wichtig, als auch als Selbstständige natürlich noch mehr, ja. Aber es ist ja so, dass, sagen wir mal, unsere analytischen Fähigkeiten, ja, oder unsere akademischen Fähigkeiten, die bringen uns ja meistens nur in die Tür rein und dann haben wir ein gutes Zeugnis gehabt und dann kriegen wir halt, was ich, diese Stelle bei der Bank oder bei dem Konzern oder sowas, ne. Aber ob du dann richtig Karriere machst, hängt ja meistens nicht davon ab, ob du jetzt irgendwie ganz brillant irgendwie analytisch bist, sondern eben vor allem, ob du jetzt irgendwie dich gut verkaufen kannst, deine Produkte gut verkaufen kannst, ob du andere Leute überzeugen kannst, ob du dein Team motivieren kannst, ob du Leute einstellen kannst, ob du eine Partner irgendwie für dich begeistern kannst, ob du vielleicht auch hart verhandeln kannst und so. Und das sind ja ganz, ganz sozusagen Soft Skills. Die werden aber in Führungspositionen halt immer wichtiger, ja.
Die berühmten Soft Skills, ja.
Und das ist ja auch der Punkt, an dem ja auch viele dann irgendwie scheitern, weil sie halt fachlich irgendwie top sind, aber entweder so charakterlich vielleicht nicht so outgoing sind oder vielleicht auch nicht erkannt haben, dass es eben für die Karriere eben auch so wichtig ist. Ja? Und andere Leute sind auf der einen Seite irgendwie so Naturtalente und können das halt einfach, weil sie schon als Jugendliche einfach jeden angelabert haben, ja, oder irgendwie, Telesales gemacht haben oder auf der Straße Leute angelabert haben oder so. Die können das halt einfach. Und andere Leute, die lernen das vielleicht auch. Die sind vielleicht gar keine Naturtalente, die sind gar nicht so extrovertiert, aber haben für sich realisiert, okay, es ist halt wichtig, dass wenn du halt Immobilienmakler bist, dass du halt irgendwie gut verkaufen können musst. Oder wenn du jetzt halt in den Sales-Bereich möchtest, dass es halt irgendwie auch wichtig ist. Und auch da wiederum kenne ich auch Leute zum Beispiel, die halt in einem Unternehmen in der Sales-Funktion arbeiten. Das sind jetzt auch gar nicht unbedingt die Leute, die jetzt vielleicht an den besten Unis unbedingt waren. Und es waren vielleicht auch nicht die Leute, die die besten Abschlüsse hatten. Also sind halt super gut in Sales, sagen wir, ja, und die verdienen sich halt dumm und dämlich und halt irgendwie viel, viel mehr als jetzt irgendwie Leute, die vielleicht, sagen wir mal, auf Papier halt irgendwie besser aussehen, ja. Das ist also auch da wiederum, ja, Sales ist nicht jeder Manns oder jeder Fraus Sache. Manche finden es auch einfach bescheuert, manche haben da überhaupt keinen Bock drauf, was ich auch total verstehen kann. Aber wiederum, wie gesagt, wenn man da agnostisch ist und halt irgendwie vor allem viel Geld verdienen möchte, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich in Richtung Sales zu entwickeln und vielleicht jetzt nicht in, ich sag mal, irgendwelche unterstützenden Funktionen, die zwar super wichtig sein können, aber einfach halt nicht so nah am Geld dran sind. Also zum Beispiel HR, ja. HR, super wichtig, finde ich mega spannend, aber im HR-Bereich wirst du halt lange nicht so gut bezahlt wie im Sales-Bereich, weil es halt eher
auch
eine
keine Provision pro eingestellte Mitarbeiter oder so, ja. Oder wenn du halt irgendwie einen Porsche verkaufst oder sowas.
Ja, genau, definitiv.
Ja, also kommunizieren, verhandeln, verkaufen kann man auf jeden Fall lernen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich würde sagen, das ist jetzt was, das ist stark persönlichkeitsabhängig. Es schadet natürlich nicht, ja, sich einigermaßen ausdrücken zu können. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr stark persönlichkeitsabhängig, ob du das jetzt durchhältst, so ein Sales-Typ zu sein und Leute einfach auch immer voll zu quatschen, in Anführungsstrichen, bis sie dann etwas kaufen. Gut, gehen wir zur nächsten These. Umgebe dich mit ehrgeizigen und neugierigen Menschen, die bringen dich immer auf gute Ideen. Ja, spannender Punkt. Ist natürlich was, was eigentlich jeder gerne möchte.
Bei mir ist ja so, dass ich halt auch durch mein Studium und auch durch die Leute, die ich so kennengelernt habe, halt viele spannende Leute kennengelernt habe, ja, die halt, man muss halt auch sagen, halt irgendwie schon irgendwie, natürlich auch Karrieristen irgendwie sind, irgendwie, ja. Das ist denen halt einfach super wichtig, halt Karriere zu machen und Geld zu verdienen, irgendwie, ja. Und das ist ja so ein bisschen wertfrei, ja. Das heißt ja nicht, dass die irgendwie besser sind. Das heißt auch nicht, dass sie schlechter sind. Das heißt jetzt auch nicht, dass irgendwie andere Leute, denen es halt nicht so wichtig ist, dass das irgendwie schlechter ist. Aber es ist natürlich irgendwie klar, dass Leute, die halt irgendwie viel Karriere machen wollen, sich halt auch die ganze Zeit damit beschäftigen, ja. Die wissen halt schon immer ganz genau alle die Themen, die wir vorhin genannt haben. Was sind die guten Unis, was sind die guten Studienfächer, was sind die guten Firmen, wie kann ich aufsteigen und bla 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 und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch eher vielleicht Leute, die irgendwie Startups gründen, da gute Ideen haben und so weiter. Und ich glaube, da bekommst du halt irgendwie super viele Informationen, weil du dich einfach irgendwie austauschst oder sowas, ja. Und ich meine, ich tausche mich auch gerne über andere Sachen aus, ja. Ich spiele super gerne Poker und rede mit Leuten gerne über Basketball und Fußball und so weiter, ja. Aber es ist ganz klar, wenn ich mich mit Freunden treffe, ist auch ein Großteil der Konversation halt irgendwie auch Geld und Karriere und so weiter, ja. Also kann man jetzt irgendwie langweilig finden oder so. Aber natürlich hilft es dabei, halt irgendwie mehr Informationen zu bekommen und irgendwie auf gute Ideen zu kommen. Man könnte auch sagen, dass es vielleicht auch so eine Art Schattenseite hat, weil man dann sagen könnte, okay, gut, dann irgendwie vergleicht man sich irgendwie ständig irgendwie mit anderen und ich würde gar nicht mal irgendwie sagen Konkurrenzkampf. Ich glaube nicht, dass jetzt man, zumindest auf seine Freunde ist man ja nicht irgendwie neidisch, aber man nimmt es ja schon irgendwie zur Kenntnis, ja, wenn jetzt irgendwie so deine Peers, ne, die vielleicht mit dir gemeinsam studiert haben, ja, wenn die jetzt irgendwie einfach gefühlt 3 Stufen weiter sind als man selber. Und das muss dann so ein bisschen balancieren, dass man einerseits dann vielleicht denkt, ja, okay, gut, muss ich da selbst mal ein bisschen Gas geben, ja, wenn ich da irgendwie mithalten möchte. Und auf der anderen Seite dann nicht irgendwie mega deprimiert zu sein, wenn es einfach bei anderen besser läuft, weil die vielleicht auch einfach besser sind, ja. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man das irgendwie sieht. Es gibt einfach Leute, also gibt Millionen von Leuten, die einfach besser sind als man selber und ist auch vollkommen in Ordnung. Und das sollte einen jetzt natürlich nicht irgendwie runterziehen, aber man kann, glaube ich, irgendwie viel von denen lernen.
Ja, ich finde es spannend, weil zum Beispiel, ich habe ja Psychologie studiert und wir sprechen natürlich über ganz andere Dinge als über das Geld verdienen oder welchen vorgefertigten Weg es gibt. Ich glaube auch, alle meine Kommilitonen machen etwas anderes. Also das ist nicht so eine Schiene, auf der man quasi wie bei diesem Pferderennen gucken kann, wer ist jetzt wie weit auf dieser Schiene und wer liegt vorne und wer hat schon welche Station abgearbeitet, sondern ja, also manche sind Therapeuten, manche sind Unternehmensberater, manche sind selbstständig, manche sind in die Kommunikation gegangen, manche in die HR und so weiter. Also allein schon in diesem Bereich Psychologie gibt es ja sehr, sehr, sehr diverse Karrierewege. Ja, das fängt ja schon da an, ob du in die klinische Psychologie gehst oder nicht in die klinische Psychologie. Da gibt es natürlich Leute, die können unglaublich viel Geld verdienen und andere, die können fast gar kein Geld verdienen, wenn sie zum Beispiel sich entscheiden, Berater bei Pro Familia zu werden oder sowas, ja, Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die verdienen, aber bestimmt nicht so viel wie, keine Ahnung, wenn du jetzt, was weiß ich, was machst, mit deinem Psychologiestudium Chef von HR Google bist oder sowas, ja. Und wir unterhalten uns natürlich über ganz, ganz andere Themen, die ich auch spannend finde. Zum Beispiel gibt es ein globales Wellbeing, das war jetzt gerade zum Beispiel großes Thema bei der European Conference for Positive Psychology. Da waren die Themen auch weit gestreut. Super spannend, aber da war vielleicht 10% davon Wealth, also ja, Psychology of Wealth zum Beispiel. Deswegen, ja, klar, wenn man in dem Finance-Bereich ist und in der BWL-Bubble, da ist natürlich dann der Input, den man bekommt, hauptsächlich, ja, welche Karrierewege kann man gehen?
Sagen wir mal, solche Konversationen, also muss man halt auch ganz ehrlich sein, ja, dass halt viele Konversationen, ich sage jetzt mal, bei diesen Karrieremenschen halt irgendwie einerseits ein bisschen ja, eintönig sind, ja, oftmals halt auch so ein bisschen materialistisch, ja, weil, keine Ahnung, da geht es dann, keine Ahnung, um Autos und so weiter, ich habe kein Auto, ja, aber da geht es irgendwie um Autos oder ähnliche Themen oder halt viel um Karriere und es wird sich halt relativ wenig irgendwie jetzt irgendwie, ich sag mal, über über soziale Themen jetzt irgendwie ausgetauscht. Also da wird hier relativ wenig, sagen wir mal, über also Gesellschaftsphilosophisches irgendwie gesprochen, ja, was jetzt vielleicht irgendwie eine gute Lösung wäre, um sozusagen jetzt, weiß nicht, die politischen Herausforderungen in unserer Gesellschaft zu lösen oder sowas, sondern einfach nur, okay, wie kann ich jetzt eigentlich befördert werden, ja?
Welche Firma zahlt jetzt mehr? Zeig mal her, so ungefähr, ja.
Genau, und du hast ja vorhin gesagt, im Psychologiebereich sind diese Sachen vielleicht nicht so ganz so vergleichbar, ja, im BWL-Bereich, ja, da weiß schon jeder ganz genau, wo er steht irgendwie, ja, also da weiß schon jeder ganz genau, ob sie jetzt bei der Top 1, 2, 3, 4 oder 5 Beratung irgendwie arbeiten, irgendwie, ja, und sozusagen die Überspitzung dieses Kapitalismus ist ja American Psycho, ja.
Ich liebe diesen Film, ja.
Legendäre Film, wo sie ja ne, sich ihre Späße draus machen, von wegen, oh, wer kriegt wo seine Restaurantreservierung, wer hat welchen Anzug an oder wer hat die beste Qualität oder Prägung seiner Visitenkarte, ja.
Die berüchtigte Visitenkarte-Szene, ja.
Und man könnte denken, das ist irgendwie nur überspitzte Parodie, tatsächlich ist den Leuten sehr, sehr, sehr wichtig, oftmals, ob sie jetzt irgendwie, weiß nicht, Executive Senior Vice President sind oder eben halt nur Senior Vice President.
Okay.
Wobei ich sagen muss, also, dieses Corporate-Ding, also ist ja überhaupt nichts für mich irgendwie, ja. Vielleicht auch noch dazu, so als Kontext. Als Student dachte ich eigentlich, ich würde so diesen ganz klassischen Weg gehen irgendwie, ja. Und deshalb habe ich ja irgendwie auch halt geguckt, dass ich halt irgendwie an eine gute Uni gehe, wie Mannheim und Cambridge und so. Und habe dann ja auch promoviert und habe ja Praktika bei BCG und so weiter gemacht und habe für mich rausgefunden, dass halt für mich überhaupt nichts war irgendwie. Also das ist viel zu einengend jetzt irgendwie für mich, viel zu anstrengend, ja, also mega anstrengend.
Dich da durch zu navigieren, ja.
Ich kann gar nicht 80 Stunden die Woche arbeiten. Ich bin jetzt auch nicht der geschickteste, ich glaube, politische Akteur jetzt irgendwie, also wie gesagt, ohne Wertung, ja, aber ich bin jetzt nicht der geschickteste politische Akteur, jetzt wahrscheinlich auch in einem Konzern unbedingt, ja. Vielleicht habe ich da auch überhaupt gar nicht das Skillset, ja, um da sozusagen ganz viele Stakeholder zu managen und so weiter und so fort. Irgendwie. Also von daher hört sich das immer so ein bisschen an, irgendwie, wenn ich halt immer sage, oh, du musst und das sind irgendwie die 10 Tipps und so weiter.
Aber du selber arbeitest nicht in der Firma, um das hier mal an dieser Stelle zu sagen.
Ja, genau, ja. Aber bin immer der Meinung, dass ich da viel mitgenommen habe sozusagen aus diesen Überlegungen, um dann vielleicht auch ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen. Aber ich versuche dann ja andere Themen für mich zu nutzen, wie zum Beispiel Selbstständigkeit oder Ähnliches. Und aber deshalb gibt es aber auch Leute, die sind halt viel, viel erfolgreicher als ich, ja. Also, weil die sich das einfach geben können, ja. Die sind zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie in München hängen geblieben, in Anführungszeichen, sondern sind halt nach New York oder London gegangen, was halt wirklich super Cities sind. Und die haben halt wirklich in Finance gearbeitet irgendwie, ja. Bei halt krassen Banken oder sowas, ja. Und da geht's noch gar nicht um die Diskussion irgendwie, weiß nicht, wer ist jetzt besser, schlechter und so weiter, ja. Sondern einfach, da gibt's Leute, die haben einfach definitiv härter gearbeitet, haben definitiv bei größeren Brands gearbeitet, waren definitiv noch an besseren Unis, ja. Weil, ich war dann halt auch nur in Mannheim und andere waren halt in Harvard oder sowas, ja. Objektiv gesehen halt irgendwie besser, ja. Ist auch vollkommen okay, nehme ich auch einfach so zur Kenntnis irgendwie, ja. Will damit nur sagen, du kannst halt irgendwie diese viele verschiedenen Wege gehen, aber manchmal sind es dann eben auch Zufälle oder irgendwie andere Präferenzen, die sozusagen, dich davon abhalten, sozusagen immer das absolute Optimum in jeder Dimension quasi rauszuholen, in Anführungszeichen.
No man is an isle, ja, also niemand ist eine Insel. Es kommt ja auch immer drauf an, in welches System man eingebettet ist. Also es ist ja nicht nur das, mit welchem finanziellen Background du kommst, sondern auch, wie du einfach in dein soziales Netz eingebettet bist. Manche möchten halt einfach nicht auswandern. Die wollen einfach da bleiben, wo sie ihre Familie haben, wo sie vielleicht ihre Eltern haben, ihre Geschwister, ihre Freunde und so weiter. Ja, denen gefällt es vielleicht auch einfach ganz simpel da, wo sie herkommen. Und die haben dann vielleicht keine Ambition, nach New York zu ziehen oder nach London. Also da kann man dann vielleicht mal einen Abstecher machen, ja oder nein. Aber das sind ja alles ganz, ganz viele Faktoren, ja, die da auch mit reinspielen. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Verpflichtungen, also nicht nur Vorlieben, sondern irgendwelche Verpflichtungen, denen man sich nicht einfach so entziehen kann. Also deswegen einfach immer nur auf das objektiv Beste zu optimieren, ist so gesehen gar nicht möglich, weil jeder in ein System eingebunden ist.
Wobei wir ja gleich sehen werden, ja, wenn wir das Ganze zusammenfassen, dass es eben auch Leute gibt, die wirklich hardcore in jeder Dimension quasi das in Anführungszeichen Beste machen. Und dann stellt sich ja die Frage, ob diese Leute einfach halt so agnostisch sind, ob die einfach so sozusagen alles der Karriere irgendwie opfern oder ob es halt einfach so total deren Ding ist und es überhaupt nicht mit irgendwelchen Opfern verbunden ist, sondern die einfach sagen, ah ja, cool, mache ich halt einfach, ja, weil das ist ja objektiv das Beste.
Klar, gibt's beides, denke ich. Also Leute, die unter großen Härten und Opfern diesen Weg gehen und Leute, die da einfach so durchschwimmen, so lalalalala. Ja, fällt mir alles in den Schoß, meine Familie steht da voll hinter mir und also können wir ja nachher nochmal zusammenfassen. Dann deine nächste These. Achte auf dein Aussehen. Ein gepflegtes Äußeres macht vieles leichter, gerade im Social-Media-Zeitalter. Ist ja jetzt auch keine Rocket Science, dass einfach Leute, die gepflegt aussehen, gesund rüberkommen, ja, fitter sind und so weiter, einfach besser ankommen.
Da gibt es ja auch irgendwie x Studien drüber, dass ja, weiß nicht, Männer, die über 1,80 oder über 1,90 groß sind, ja, irgendwie viel öfter dann eben auch zu Führungskräften werden, ja, als jetzt irgendwie Leute, die 1,65 groß sind, ja. Also es gibt da natürlich viele inhärente genetische Vorteile. Oder auch wenn du als Mann oder als Frau irgendwie super attraktiv bist, ja, sagen wir mal, ne, sozusagen von Natur aus, dann ist das natürlich auch ein Riesenvorteil. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass du sozusagen innerhalb dessen, was du halt sozusagen mitbringst, irgendwie, ja, halt irgendwie nicht unbedingt versuchst, das Optimum rauszuholen, aber halt schon ein bisschen drauf achtest, ja. Man muss jetzt ja nicht irgendwie gleich so, ich sag mal, so diese Immobilienmakler-Klischees irgendwie erfüllen, ja, und dann da immer so voll rausgeputzt oder leicht schleimig irgendwie so daherkommen irgendwie. Aber klar, macht es halt irgendwie einen Unterschied, ob du, keine Ahnung, vielleicht jeden Monat zum Friseur gehst oder irgendwie alle 6 Monate, ja, oder ob du halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie rasiert bist oder halt irgendwie ganz, weiß nicht, ja, so ein bisschen so zottelig irgendwie rumrennst oder sowas, ja. Klar, wenn du jetzt irgendwie so Coding-Genie bist oder sowas, ja, dann kannst du machen, was du willst, ja, dann kannst du zu allen sagen, hey, ihr könnt nicht mal.
Als Luxus-Immobilienmakler macht das natürlich einen Riesenunterschied, ob du gepflegt und gut angezogen daherkommst oder nicht.
Jetzt kann man sich natürlich darüber beklagen, dass es eine oberflächliche Gesellschaft und so weiter ist, ne? Aber oftmals ist es ja so, dass irgendwie du ja viel von ersten Eindrücken irgendwie lebst, ja? Wenn du halt eine Person irgendwie nur zum ersten Mal irgendwie siehst oder halt nur ganz wenig Kontaktfläche hast, natürlich bildest du dir irgendwie eine Meinung darüber, ob die Person jetzt irgendwie freundlich aussieht, ob die gepflegt auftritt. Und wir reden jetzt nicht davon, dass man irgendwie Model sein muss, ja? Oder irgendwie immer in den krassesten Klamotten wieder rumrennt oder so. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, ist es immer besser, halt irgendwie gepflegt herumzurennen, als irgendwie nicht irgendwie, ja. Also ich trage auch gern Hoodies eigentlich, ja. Aber es ist natürlich schon besser, glaube ich, ja, einfach halt irgendwie jeden Tag ein Hemd zu tragen, ja. Oder sogar ein gebügeltes Hemd in jedem Fall. Also gebügeltes Hemd, soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich kaufe mir dann immer so relativ
glitzerfreie Sachen, ja.
Aber klar, wenn du jeden Tag in einem gebügelten Hemd rumrennst als Mann, ist es irgendwie besser, als wenn du jeden Tag in Kapuzenpulli rumrennst. So, im Zweifelsfall. Und ich glaube, in diesen ganzen Sales-Funktionen oder als Führungskräfte ist ja irgendwie noch wichtiger, quasi, dass du ja irgendwie, ja, für Menschen irgendwie attraktiv wirst oder halt irgendwie gut rüberkommst. Und über Social Media wird das Ganze noch viel stärker amplifiziert irgendwie, ja. Weil, wenn du jetzt sozusagen ohne Social Media halt irgendwie gepflegt oder gut aussiehst, dann machst du das ja nur für die 5 Leute in deinem Büro oder halt irgendwie die 20 Leute, die halt irgendwie auch in der Mensa irgendwie rumrennen oder in deinem Meeting irgendwie rumrennen oder sowas, ja. Und wenn du es ja sozusagen Social Media hast und da jetzt irgendwie, weiß nicht, 10.000, 100.000 oder so deine Kontakte irgendwie sind, dann hast du dann natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Hebel irgendwie, ja. Und deshalb sind objektiv gesehen gut aussehende Menschen halt auch total im Vorteil, was irgendwie Social Media angeht, ist halt einfach so, ja. Weil, ne, wenn du dir jetzt irgendwie 2 männliche Köche irgendwie anschaust, ja, ne, und die eine Person sieht irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein bisschen schludrig aus irgendwie. Und die andere sieht entweder, keine Ahnung, hat irgendwie so voll die Muckis, ja, oder sieht halt irgendwie einfach so irgendwie ganz, irgendwie zumindest sympathisch irgendwie aus, dann haben die natürlich einen riesigen Vorteil. Und es führt ja auch dazu, dass natürlich auch viele für Social Media natürlich ihr Aussehen optimieren. Das kann mit kleinen Sachen anfangen, wie irgendwie, weiß nicht, andere Klamotten tragen. Kann aber auch dazu führen, dass es natürlich jetzt irgendwie ganz viele Leute gibt, die ja natürlich jetzt sich irgendwie operieren lassen und so weiter. Muss jetzt irgendwie auch nicht sein oder so.
Also da ist ja Korea ganz schlimm. Also da kriegst du ja anscheinend manche Jobs nur oder beziehungsweise da ist es ganz normal für normale Jobs, sich operieren lassen zu müssen, weil du ansonsten so unter dem Durchschnitt bist, dass du manche Jobs nicht bekommst. Also das ist nun das andere Extrem sozusagen, wo es gar nicht darum geht, irgendwie ja ein Star zu werden oder bekannt zu werden, sondern gut, das ist jetzt auch wieder mit Vorsicht zu genießen, weil ich es irgendwo in den Medien gelesen habe. Aber ich habe gelesen tatsächlich, dass es in Korea schon gang und gäbe ist, dass es eben zum guten Ton gehört, wie halt ein Hemd am Haar. Wie halt ein Hemd an Haar. Ach. Wie halt ein Hemd anhaben, musst du irgendwie schon irgendwelche kosmetischen Operationen an dir vorgenommen haben.
Das ist natürlich halt ziemlich übersteigert, das ist irgendwie ziemlich krass. Aber auch, ehrlich gesagt, auch bei diesen ganzen Influencern, da frage ich mich halt auch, wie viele OPs es da jetzt eigentlich gibt, ja, von Leuten, die sozusagen natürlich schön aussehen, ja. Und damit meine ich jetzt irgendwie nicht nur jetzt irgendwie, weiß nicht, Kylie Jenner oder Kim Kardashian oder so, ne, was ja irgendwie offensichtlich ist, sondern ich glaube auch ganz viele so, ich sag mal, kleine Influencer, also da habe ich jetzt auch nichts dagegen, ich kenne mich da viel zu wenig aus, um jetzt beurteilen zu können, ob jetzt irgendwie Botox und Filler und Brazilian Buttlift und so weiter, ja. Also ob das jetzt, wie gefährlich das jetzt ist und so, ne, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und dann ist aber auch eine Frage, okay, wie viel zum Beispiel Zeit und Geld investierst du aktiv in dein Aussehen für deine Karriere, ja? Sagst du jetzt zum Beispiel, okay, ich würde mehr Karriere machen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Kilo weniger wiegen würde, zum Beispiel, ja. Oder ich würde mehr Karriere machen, wenn ich halt immer ein gebügeltes Hemd tragen würde, ja. Oder wenn ich was weiß ich was machen würde, ja. Das sind ja aktive Entscheidungen, die man eben treffen kann. Aber ich glaube, gerade vielleicht in manchen Branchen, wo du sozusagen die Wahl hast, gibt es ja irgendwie schon so Leute, da gibt es immer diese Sprüche, dress for success, ja. Oder don't dress for the job that you have, but the job that you want, ja. Das heißt, dass du dich quasi jetzt schon wie ein CEO anziehen sollst, irgendwie, obwohl du eigentlich nur ein kleiner Trainee bist oder so, ja. Es ist auf jeden Fall ein Faktor.
Definitiv, und da stimme ich auch zu. Das mag jetzt vielleicht auch einigermaßen oberflächlich sein, aber so funktioniert unsere Welt nun mal, wenn du Kundenkontakt hast oder ja an irgendeiner exponierten Stelle stehen willst, dann ist es einfach so, dass der Großteil der Menschen doch einfach viel Wert aufs Äußere legt. Und das kann man so einfach stehen lassen, denke ich. Die nächste These. Baue eine starke Personal Brand auf über Social Media, auch wenn du kein Influencer bist. So, wie würdest du das begründen? Weil es gibt ja auch tatsächlich viele reiche Menschen, die man natürlich jetzt nicht so kennt, weil sie nicht auf Social Media sind. Aber Warren Buffett zum Beispiel, ja, der ist ja jetzt nicht auf Social Media unterwegs und hat einfach durch stetige, solide Investitionen in seinem stillen Kämmerlein sein Vermögen aufgebaut.
Was ich damit meine, ist, dass jeder total davon profitiert, wenn er sozusagen Influencer ist oder Thought Leader oder halt viele Follower hat oder halt einfach viele Leute erreichen kann, ja. Weil dadurch ergeben sich halt wieder viele Opportunities. Also wenn halt viele Leute dich kennen und dich gut finden, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass sie dir irgendwie einen coolen Job anbieten, dich irgendwo mit investieren lassen, dir ein neues Projekt vorstellen, dich für irgendwas buchen und so weiter, als wenn dich halt irgendwie niemand kennt, ja. Ich glaube, viele Menschen, die so in so normalen Jobs irgendwie sind, die sehen es gar nicht so. Die denken halt irgendwie, Social Media ist halt nur was für professionelle Influencer und finden es eher ein bisschen strange oder belächeln es sogar. Also wenn du halt irgendwie eine gute Anwältin bist, dann fände ich es doch cool, von dir irgendwie auch zu hören, was jetzt gerade im, weiß nicht, M&A-Recht gerade passiert oder im Medienrecht. Dann fände ich es doch irgendwie toll, von der Expertin zu erfahren, was die aktuellen Branchentrends sind, ja. Anstatt, dass die so relativ anonym vor sich hin arbeitet, dann wäre es doch cool, wenn diese Person irgendwie auch Content produziert. Und auch da, glaube ich, ist es halt wieder eine große Chance für alle, aber vielleicht erst recht für diejenigen, die vielleicht gar nicht so diese traditionellen, ich sag mal, Wege irgendwie gehen, ja. Weil ich kenne ja auch Leute, die sagen halt, hey du, come on, Theo, ich arbeite bei Goldman Sachs irgendwie, ja? Das brauche ich alles nicht. Also, ich habe auch so schon eine Mega-Marke, ich brauche keine Personenmarke, ich arbeite bei einer Riesenmarke und verdiene jetzt schon irgendwie mega viel Geld. Aber ich glaube, für Leute, die vielleicht nicht bei einer Mega-Firma arbeiten und vielleicht noch nicht mega viel Geld verdienen, da kann halt Social Media ein krasser Gamechanger sein, ja, dass sie dadurch halt viel, viel bekannter werden und viel, viel mehr machen können, als sie es eben ohne Social Media machen könnten. Von daher glaube ich, dass halt jeder davon profitieren kann, aber manche sogar noch überproportional, entweder weil sie in einer bestimmten Branche arbeiten, wo das halt irgendwie besonders wichtig ist, oder weil es ein krasserer Gamechanger ist im Vergleich zu den Karriereperspektiven ohne Social Media.
Ja, also da würde ich jetzt quasi nicht unbedingt zustimmen. Also ich stimme dir schon zu, dass es natürlich ein großartiger Hebel sein kann für dich, für dein Produkt, für deine Marke sozusagen oder für deinen Marktwert. Aber es ist schon was für extrovertierte Menschen, die das auch genießen, ja, so exponiert zu sein, die vielleicht dann auch viel Interaktion haben wollen auf ihren Social-Media-Kanälen und auch ja irgendwie mit fremden Menschen dann in Kontakt treten möchten. Und da werden hier einfach, ja, also hier wird einfach extrovertiert sein belohnt. Und es gibt nun mal viele introvertierte Menschen. Da sind quasi die Energiekosten viel, viel höher als der erwartete Nutzen. Also ganz abgesehen von dem Zeitinvest, von dem Invest, den man hat, um sich in die Kanäle einzuarbeiten, zu bestimmen, welche Zielgruppe erreiche ich jetzt mit welchem Kanal, wo stecke ich jetzt am meisten Zeit und Effort rein, was poste ich überhaupt, wie produziere ich das und so weiter und so fort. Also das ist ja einfach nur das Operative, aber ich würde jetzt mal sagen, einfach nur so von der Disposition her, ist das vielleicht für introvertierte Menschen nicht der richtige Weg?
Ich muss dazu sagen, dass man ja nicht immer gleich auf TikTok tanzen muss, ja. Es gibt ja auch extreme Nerds, ja. Die sind halt überhaupt nicht vor der Kamera, die schreiben einen Newsletter, die machen einen Podcast.
Das geht natürlich auch, das stimmt.
Die sind halt irgendwie extrem nerdig oder sowas. Aber klar, so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis musst du schon haben, wenn du irgendwie Social Media machst. Und das ist natürlich auch aufwendig, ja. Also klar, muss ich irgendwie um alles kümmern, irgendwie, mir muss Content Creation Spaß machen. Ich kenne extrem viele Leute, die super brillant sind, die extrem gutes Wissen haben. Aber von denen bekommt halt niemand was mit. Und zum Teil ist es für die auch okay, weil die halt sagen, brauchen sie nicht. Aber ich kenne auch viele, die halt, naja, ich würde nicht sagen, drunter leiden. Aber es halt irgendwie schon schade finden, ja, weil sie halt irgendwie sagen, Mensch, ich habe irgendwie so vieles, was ich gerne mitteilen möchte. Ich möchte eine Personal Brand aufbauen, aber wissen halt irgendwie nicht, wie es geht, haben keine Zeit dafür, haben nicht den richtigen Ansatz gefunden. Und für die wäre es halt auch ein totaler Gamechanger. Jeder kann davon profitieren. Es liegt nicht unbedingt jedem. Aber bei uns sozusagen 10 Tipps geht es ja darum, dass du ja nicht irgendwie alles machen musst. Aber es wäre halt irgendwie auch doof, wenn du halt gar nichts davon machst. Irgendwie, ja? Es wäre irgendwie doof, wenn du am Ende sagst, von denen irgendwie 10 Sachen, mache ich irgendwie gar nichts davon, weil ich das irgendwie alles doof finde. Irgendwie, ja? Darüber können wir ja gleich im Fazit mal sprechen. Das heißt, man muss kein Social Media machen, aber es ist auf jeden Fall eine riesen Opportunity, die ja viele auch sehr erfolgreich nutzen.
Auf jeden Fall. Also ich möchte hier auch nochmal ein Beispiel anbringen aus meiner eigenen Praxis. Also ich arbeite ja an einer Uni, also auch im Forschungsbereich. Und da ist es natürlich so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern es natürlich wichtig ist, in ihrer Peer Group bekannt zu sein oder in ihrem Forschungsbereich. Und wenn man da zufällig besonders Social Media affin ist und sich da hervortun kann, dann wird eben auch eine Audience außerhalb deiner Wissenschaftsbubble auf dich aufmerksam. Und dann ist das ein Stein, der ins Rollen kommt mit Medienauftritten und was weiß ich was alles. Und dann bist du auf einmal so ein Star-Forscher, nicht weil du die allerbesten Papers geschrieben hast, sondern weil du einfach vielleicht einen TikTok-Account hast und irgendwie besonders massentauglich deine Forschungsergebnisse vorgestellt hast, um einfach mal was zusammenzuspinnen.
Und beim Thema Social Media geht es ja nicht nur darum, dass jetzt die Person selbst irgendwie reich wird und Brand-Deals machen kann und irgendwie sozusagen ihre narzisstischen Tendenzen irgendwie bedienen kann. Ja? Das hat ja auch viele Vorteile. Also wenn du irgendwie gute Ideen hast, ist es auch schön, wenn du es mit der Welt teilen kannst. Ja? Gerade jetzt irgendwie auch Forscher. Es wäre ja toll, wenn mehr Forscher vielleicht auch in einer, ich sag mal, konsumierbaren Form sozusagen das jetzt irgendwie mitteilen könnten, was da gerade so passiert und jetzt nicht irgendwie in einem 100 Seiten akademischen Paper. Das ist ja auch wichtig, um zum Beispiel Employer-Branding zu machen, dass irgendwie Leute zum Beispiel diesen Forschungsbereich kennen, dass du andere Leute motivieren kannst, vielleicht auch Wissenschaftler zu werden, dass sich dann irgendwie Studenten oder Doktoranden irgendwie bei dir bewerben. Also es gibt ja irgendwie ganz viele Benefits von Social Media, die ja jetzt darüber hinausgehen, dass ich selbst für mein Ego oder für meine Karriere jetzt quasi zum Star werde, sondern das hat ja auch viele positive Sachen. Vor allem, wenn du jetzt sozusagen Personal Brand nicht nur verstehst als ich bin der Geilste, sondern irgendwie ich mache idealerweise auch noch Content, von dem andere auch noch was haben. Wobei man sagen muss, dass in Deutschland, ehrlich gesagt, vieles vom Personal Branding eigentlich nur in die Richtung geht. Ich bin der Geilste und der Mehrwert immer so ein bisschen überschaubar ist.
Okay, also so viel zum Thema Personal Brand und Social Media. Tolle Gelegenheit, wenn es einem liegt. Kommen wir zu unserer 10. und letzten These. Investiere in Aktien und lasse dein Geld für dich arbeiten. So, setzt natürlich voraus, dass man schon Geld hat, dass man in Aktien stecken kann. Also diese These, erklär mal.
Also wir reden ja oft über Aktien, ja, über Nvidia, über die Super 6, genau. Und ich bin schockiert, wie viele super smarte Leute, die super gut verdienen, wie wenig Ahnung die über Aktien haben. Die haben einfach ihr Geld unter dem sprichwörtlichen Kopfkissen, ja. Also ich glaube, das wird echt noch mitgewaschen, ja, wenn sie das in die Waschmaschine stecken, ja. Die machen mit ihrem Geld einfach überhaupt nichts, ja. Das ist ja irgendwie eine Sache, ob du jetzt sagst, hey, ich bin Anwalt und verdiene irgendwie 500.000. Ich verdiene so viel Geld, mir ist egal, ob sich das irgendwie durch Aktien irgendwie vermehrt, weil ich habe so oder so schon genug Einkommen. Das ist ja irgendwie eine Sache. Und es gibt ja die Möglichkeit, mit einem normalen Einkommen, ich sag mal 50.000, Aktienmillionär zu werden über einen längeren Zeitraum. Ja, aber viele Leute
wissen das nicht. Also wenn du dich als Studi schon damit beschäftigst, ist das durchaus, finde ich, auch die beste Anlageform. Du kannst ja wirklich mit 100 Euro anfangen, halt auf 2 Partys weniger gehen und 100 Euro im Monat in Aktien anlegen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oder für mich jetzt, die ich mir jetzt keine Immobilie kaufen kann, ist Aktien natürlich etwas, was halt total skalierbar ist.
Definitiv. Und also je früher du mal anfängst, desto mehr compounded es dann halt irgendwie auch, ne, über Zinseszins. Und dann ist es dann eben auch realistisch, mit einem normalen Einkommen irgendwie so Millionär zu werden, ja? Weil jetzt haben wir ja über diese ganzen tollen Sachen irgendwie geredet vorhin, ja? Irgendwie McKinsey und Goldman Sachs und Harvard und bla 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 bla. Da bekommt man ja so ein bisschen den Gedanken und sagt, ja, shit, irgendwie, ja. Da habe ich überhaupt keine Chance, weil ich bin halt irgendwie kein Top-Anwalt oder sowas, ja. Oder ich will das halt irgendwie nicht machen. Aber wenn du halt quasi gut investierst und es verstehst, dann kannst du einfach dein Geld für dich arbeiten lassen und sogar mit relativ konservativen Investments halt Millionär werden. Also jetzt ist es nicht darum, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie bei Wall Street Bets jetzt irgendwie GameStop kaufen oder irgendwie Dogecoin oder sowas, ja. Und irgendwie krasse Zockereien machen, um dann quasi reich zu werden. Du kannst es auch mit einer relativ konservativen Anlagestrategie machen. Scott Galloway spricht auch darüber. Der ist da, sag mal, noch deutlich konservativer als ich, weil er halt einfach im Prinzip immer nur sagt, ja, investiere quasi in den S&P 500 so ungefähr irgendwie, ja. Und nimm halt lieber die sicheren 10-15% mit, anstatt jetzt irgendwie so Stockpicking zu betreiben. Wobei er auch gesagt hat, dass sein Großteil seines Vermögens auch darauf basiert, dass er halt irgendwie schon vor Ewigkeiten halt irgendwie zu niedrigen Preisen halt Amazon und Google und so weiter gekauft hat, ja. Und das ist halt das Spannende, ja, weil bei ganz vielen von den Themen, die wir vorher genannt haben, da ging es ja darum, wie kann ich mich in eine Situation versetzen, damit ich viel Geld einnehmen kann, damit ich ein hohes Gehalt kriegen kann von einer Kanzlei, von McKinsey, dass ich als Selbstständiger viel Geld verdienen kann. Da muss ich irgendwie ganz, ganz viele Sachen machen. Aber wenn du gut investierst, dann kannst du halt im besten Fall ähnlich viel oder sogar noch mehr Geld quasi passiv, in Anführungszeichen, verdienen, ohne quasi dieses ganz andere Zeug zu machen. Also klar, du musst halt natürlich irgendwann mal was gemacht haben, damit du überhaupt mal was reinkommt.
Man zahlt übrigens auch weniger Steuern. Da haben wir es ja neulich noch drüber gehabt.
Genau, ja. Und wie gesagt, also erst letztens habe ich wieder Leute getroffen, die aus meiner Sicht sehr gut verdienen, ja. Also deutlich sechsstellig, die da überhaupt einfach null Skills haben, ja, was irgendwie Aktien angeht, obwohl die BWL studiert haben. Und dann gibt es halt wieder andere Leute, die haben so ganz normale Einkommen, aber haben schon voll früh angefangen zu investieren und sind halt so gesehen dann auch wieder reicher als jetzt die Leute, die auf Papier vielleicht besser aussehen und vielleicht krassere Jobs haben, aber da einfach überhaupt nicht wissen, was sie damit irgendwie machen sollen. Und das Problem ist ja auch, dass wenn du halt nicht weißt, dass Investieren viel bringen kann, dann fängst du ja auch vielleicht auch gar nicht erst an zu sparen, weil du vielleicht denkst, okay, bringt ja irgendwie eh nichts. Und bevor ich da irgendwie 5.000 Euro rumliegen habe, ja, kann ich damit auch in Urlaub fahren. Aber wenn du wüsstest, okay, aus 5.000 können irgendwie auch mal 10.000 werden oder 20.000, dann bist du vielleicht eher geneigt, da auch in so einen Sparplan mal einzuzahlen oder vielleicht deinen Bonus jetzt nicht irgendwie sofort, weiß ich, so ein Auto anzulegen, sondern vielleicht auch, gut zu investieren langfristig.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich nicht nur Aktien, sondern zum Beispiel für Leute, die das nötige Kleingeld haben, auch Immobilien oder man kann auch Gold kaufen oder keine Ahnung irgendwas. Ich glaube, hier wäre die Kernaussage, ja, beschäftig dich damit, was du mit deinem Geld machen kannst. Ja, und dass du es irgendwo reinstecken kannst, sodass mehr rauskommt. Und ich glaube, allein schon dieses Mindset, dass man mehr damit machen kann, als es auszugeben oder nicht auszugeben, das führt schon dazu, dass man ja ganz verschiedene Möglichkeiten überhaupt erst kennenlernt.
Lass uns nochmal die Thesen zusammenfassen. Ich lese einfach nochmal vor. Mhm. Und dann kann ja vielleicht auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin einfach mal für sich im Hintergrund mal so einen Check machen. Also A, macht es für mich Sinn? Stimme ich dieser These zu? Habe ich das erfüllt? Möchte ich das in Zukunft noch erfüllen? Oder habe ich mich irgendwie bewusst dagegen entschieden? Ja. Und dann kann man ja sagen, okay, mache ich jetzt irgendwie so 10 von 10 oder 0 von 10 oder 5 von 10. Studiere Medizin, Informatik, BWL oder Jura an einer Top-5-Universität und gehöre zu den 10 besten Prozent oder zu den besten 10%. Wohne in einer Großstadt, wohne in München, Hamburg, Berlin oder Zürich. In einer Großstadt hat man ganz andere Möglichkeiten. Arbeite bei einer Top-5-Company in deiner Branche. Arbeite in einem Wachstumsbereich. Werde selbstständig oder gründe dein eigenes Unternehmen. Werde sehr stark im Kommunizieren, Verhandeln und Verkaufen. Sales Skills sind unglaublich wichtig. Umgebe dich mit ehrgeizigen und neugierigen Menschen. Die bringen dich immer auf gute Ideen. Achte auf dein Aussehen. Ein gepflegtes Äußeres macht vieles leichter, gerade im Social-Media-Zeitalter. Baue eine starke Personal Brand über Social Media auf, auch wenn du kein Influencer bist. Und Punkt Nummer 10, investiere in Aktien und lass dein Geld für dich arbeiten. Und wie gesagt, das sind jetzt irgendwie meine 10 Tipps. Die sind natürlich auch durch meine eigene Biografie oder meine eigenen Erfahrungen mit Freunden und Bekannten natürlich irgendwie gefärbt. Nichts davon ist sozusagen eine Garantie für den Erfolg. Es gibt 20 andere Wege, auch erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn ich sozusagen von meinem geistigen Auge jetzt mal so ein paar super erfolgreiche Menschen Revue passieren lasse, die ich so kenne, die ticken da fast alle Boxen oder halt mindestens so 7 von 10.
Ja, also ich denke auch, das ist jetzt kein Rezept, das man so ja befolgen kann und das führt dann automatisch garantiert zum Erfolg. Es gibt immer irgendwelche Abzweigungen, die dann ja nicht passieren oder wo es irgendwelche Probleme gibt. Man kann auch einfach Taylor Swift sein und singen und wahnsinnig reich werden. Wie du auch schon gesagt hast, es gibt 20 andere Wege. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wenn du da überall motiviert bist, das zu tun, es deiner Persönlichkeit entspricht, du vielleicht auch bereit bist, das eine oder andere Opfer dafür zu bringen und alle diese Wege gehst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du damit zu einem gewissen Wohlstand kommst, auf jeden Fall.
Ich glaube, das Spannende ist halt einfach, dass für viele Menschen, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, vieles davon total offensichtlich ist. Als ich 20 war, war das für mich nicht offensichtlich. Ja? Da war das für mich nicht so klar.
Ja, definitiv.
Ich hoffe natürlich auch, dass einige jetzt auch davon profitieren können. Ich glaube auch, Leute, die jetzt 30 oder 40 oder 50 sind, haben vielleicht auch nochmal die eine oder andere Idee da irgendwie bekommen. ich glaube, für junge Menschen ist, glaube ich, vor allem so dieser erste Bereich, über den wir gesprochen haben, eben relevant zu sagen, okay, was sind denn überhaupt lukrative Studienfächer? Warum ist es wichtig, an die Top-Uni zu gehen? Warum ist es wichtig, in die Großstadt zu gehen? Viele ist ja mal so Einser-Abiturienten, die rutschen da so ein bisschen per Autopilot irgendwie durch. Also quasi von der Abiturverleihung bis hin zum ersten Job bei Goldman Sachs in London oder sowas. Ja, ist so ein bisschen Autopilot, ja, weil die dann automatisch sozusagen schon an guten Unis waren, gute Connections, gute Vorbereitung und so weiter. Aber es gibt irgendwie so Sachen, die vielleicht nicht offensichtlich sind oder halt nicht Autopilot, sozusagen nicht per Autopilot gehen. Zum Beispiel selbstständig werden, sein eigenes Unternehmen gründen, bewusst eben diese Sales Skills dann eben auch zu entwickeln, bewusst auf sein Aussehen zu achten, bewusst das ganze Thema Social Media dann eben auch zu machen und dort eine Personal Brand aufzubauen, bewusst in Aktien zu investieren und das Geld für sich arbeiten zu lassen. Also ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die man eben machen kann. Und jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, ne, was ist sozusagen mit meinen Präferenzen, mit meinen Values irgendwie so vereinbar. Vielleicht gibt es auch Leute, die ganz bewusst sozusagen einen anderen Weg gehen wollen. Natürlich gibt es irgendwie ganz viele Leute, die in einer Mini-Kleinstadt wohnen, ja, irgendwie Sallys Welt, ja, die dann irgendwie, was nicht, Lehrerin war. Und gutes dann irgendwie Beispiel, Social, ja. Und dann Social, aber die ist eben auch Social Media Star geworden irgendwie, ja. Die hat halt diese Möglichkeit für sich genutzt, um auch aus einer Kleinstadt heraus eine krasse Karriere aufzubauen. Die hat ja auch nicht gesagt, okay, ich baue jetzt eine Bäckerei jetzt in Heidelberg auf oder sowas, ja, und starte von dort jetzt irgendwie mein Bäckerei-Imperium oder sowas, ja, hat sie irgendwie auch nicht gemacht, ja, sondern die hat gesagt, okay, wie kann ich irgendwie in dem Kontext erfolgreich werden? Zum Beispiel über Social Media, ja. Also
ja, aber hier muss man auch sagen, hier hilft ein attraktives Äußeres natürlich auch.
Genau, ja. Aber auch bei Sally würde ich jetzt auch sagen, die ist natürlich attraktiv, aber halt vor allem sympathisch, ja.
Ja.
Also attraktiv, sympathisch und jetzt nicht irgendwie so Topmodel, mega sportlich und so weiter, ne? Aber
ja, ihre ganze Art, das ist halt total, also es ist halt total ansprechend einfach. Ja. Ja.
Ich schaue gerade auf diese 10 Thesen und ich habe sie zwar verfasst, aber ich befolge die auch nicht alle, ja. Ich will jetzt auch nicht auf jede einzelne da irgendwie eingehen, ja. Aber zum Beispiel, ich habe ja früher mal ein Startup gegründet mit Venture Capital Unterstützung und auch mit vielen Mitarbeitern. Das wäre heute gar nichts für mich irgendwer da. Also weiß ich nicht, ob ich gut drin wäre.
Mitarbeiter suchen und führen.
Genau.
Und
also da weiß ich gar nicht, ob ich da gut drin wäre, ja. Und ob ich es irgendwie wollte. Wie gesagt, Unternehmensberatung halte ich irgendwie für viele Leute. Glaube ich, dass es irgendwie eine mega, mega, mega top Option ist, ja. Ich habe das 8 Wochen bei BCG gemacht, ja. Fand ich irgendwie ganz grausam. Also wäre jetzt irgendwie nichts für mich irgendwer. Also sowohl vom Wollen her als auch vielleicht vom Skillset, keine Ahnung. Hat jetzt für mich eben nicht so gepasst. Glaube, ich wäre finanziell besser gestellt, wenn ich in Kalifornien leben würde, ganz klar. Und aus verschiedenen Gründen bin ich halt in München und nicht in Kalifornien. Aber wenn ich sozusagen nach Standort optimieren würde, müsste ich eben nach San Francisco eigentlich gehen, gerade weil ich ja Technologie interessiert bin. Ich glaube, ich kann ganz gut kommunizieren, aber ich mache jetzt nicht irgendwie ganz viele Rhetoriktrainings und deshalb habe ich ja auch Füllwörter und spreche halt relativ natürlich, aber jetzt nicht wie so ein TED-Talk-Speaker. Könnte ich sicherlich auch noch rein investieren. Ich habe nie in irgendwie Sales Skills investiert. Also zum Glück kommt ja relativ viel organisch jetzt irgendwie an Kundenanfragen und Ähnlichem. Keine Ahnung, wie man jetzt eine Sales Pipeline irgendwie aufbaut oder sowas, ja. Könnte dann irgendwie auch besser. Das heißt, wenn ich mir das so anschaue, dann glaube ich, bin ich irgendwie, ne, also man könnte jetzt ja nicht nur sagen, mache ich es irgendwie ja oder nein. Am Ende ist es natürlich eine Kombination aus den ganzen Sachen. Aber für mich ist es eine ganz gute Reflexion, für mich selber, das irgendwie anzuschauen und irgendwie zu sagen, Mensch, da gibt es Sachen, da bin ich auf definitiv keine 10. Entweder weil ich es nicht will, weil es mir nicht wichtig ist oder weil ich es vielleicht schlicht und einfach nicht kann, weil es vielleicht auch nicht meine Stärke ist, ist dann irgendwie auch okay. Aber ich glaube, wenn du sozusagen die Entscheidung treffen kannst und halt sagen kannst, okay, irgendwie bin ich irgendwie motiviert, ich bin irgendwie ungebunden und habe zumindest die Möglichkeit, auch von meinen Fähigkeiten irgendwie möglichst viel davon zu machen, dann würde ich sagen, macht einfach, ja. Versucht alles von diesen 10 zu machen und versucht da überall eine 10 von 10 zu sein. Und wenn ihr am Ende irgendwie 3 irgendwie auslasst oder irgendwo nur überall nur 7 von 10 seid, ist irgendwie auch gut. Aber wenn sozusagen diese Erfolgsgeheimnisse, in Anführungszeichen, so relativ offensichtlich sind, finde ich es halt schade, wenn man sie halt nicht sozusagen wahrnimmt, weil ich hätte mich total gefreut vor 20 Jahren, wenn ich halt viele von diesen Dingen schon gewusst hätte.
Ja, und aber wie du auch schon gesagt hast, es muss halt zu den eigenen Werten und zu den eigenen Zielen passen und gucken, ob es einem wichtig ist. Es ist gut, wenn man diese Informationen hat und dann, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ganz bewusst eben sagt, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Also das ist auf jeden Fall besser, wie es überhaupt nicht gewusst zu haben. Ich persönlich bin ja der Meinung, ich hoffe, dass nicht alle diese Werte vertreten oder sich so darauf fokussieren, sondern Leute auch einfach gerne Dinge machen, die sie machen. Ja, also ich bin ja stark dafür, dass wir nicht nur Top-Manager oder nicht nur Unternehmensberater oder nicht nur Hedgefonds-Manager oder CEOs und so weiter auf der Welt haben, sondern auch die Etsy-Verkäuferin, die Bäckerin, die Schneiderin, den, keine Ahnung was, Handwerker und so weiter und so fort, und die das möglichst alle nicht machen, weil sie sich zu schlecht vorkamen, um diese ganzen Punkte abzuchecken, sondern weil sie das einfach machen möchten. Und da glaube ich ganz fest daran, dass es auch so ist, dass viele Menschen ja das machen möchten. Und gut ist, wenn sie diese Informationen haben, dass sie sagen könnten, gut, also sollte ich tatsächlich gerne Unternehmensberater werden wollen, müsste ich machen A, B, C, D. Ja? Ich glaube, das ist wirklich ein großer, großer Vorteil der heutigen Zeit, dass man an diese Informationen einfach viel, viel besser rankommt.
Und der Titel der Folge lautet ja auch nicht, wie werde ich glücklich, sondern wie werde ich reich.
Das ja? stimmt.
Aber ich möchte auch mit einem Vorurteil so ein bisschen aufräumen, nämlich, dass es irgendwie entweder oder ist, ja. Also klar gibt es immer so
Geld
dieses Bild
hilft
von,
natürlich, ja, um ja. glücklich zu sein. Ist nicht alles, ja. aber es hilft auch nicht, kein Geld zu haben.
Ja, also wenn du irgendwie viel Geld hast, dann kannst du dich irgendwie gesünder ernähren, du kannst dir dein Fitnessstudio leisten, du hast vielleicht Hilfe im Haushalt, kannst vielleicht bessere Kinderbetreuungs- und Schuloptionen irgendwie wahrnehmen und so weiter. Das hilft irgendwie schon bei allem, ja. Und klar, gibt es immer so dieses Klischeebild von, weiß nicht, und die gibt es ja auch in der Realität, irgendwie Leute mit Burnout, die sich irgendwie totgearbeitet haben, 10-mal geschieden und so weiter, gibt es ja irgendwie leider auch alles, ja. Aber ich kenne sehr viele Leute, die sind extrem erfolgreich und unglaublich zufrieden und unglaublich glücklich. Die machen schon genau das, was sie machen wollen. Die kommen nicht irgendwie jeden Tag an und sagen, boah, ich wäre so gerne Künstler geworden, aber da habe ich meine Seele verkauft irgendwie an die Unternehmensberatung und boah, wäre ich doch irgendwie Fußballer geworden. Ich kenne auch zum Glück wenige Leute, die jetzt irgendwie total unglücklich oder ungesund sind, weil sie sagen, boah, jetzt habe ich irgendwie 100 Jahre lang 120 Stunden jede Woche gearbeitet und so, ja. Also klar gibt es manchmal so Trade-off. Mannheim fand ich eine ganz grauenhafte Stadt, ja. Mannheim ist eine viel bessere Uni als München, ja. Vielleicht ist am Ende das Paket aus irgendwie München so okay Uni und coole Stadt irgendwie trotzdem besser als jetzt irgendwie Mannheim, super Uni und irgendwie keine gute Stadt, ja. Also da kann man ja noch so seine eigenen Entscheidungen ja auch treffen. Aber ich glaube, oftmals hört sich das einfach an, besser ist einfach besser.
Ja, aber ich kenne jetzt zum Beispiel nicht viele Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die sagen, also selbst mit befristeten Verträgen und was weiß ich was alles, was da die Probleme sind, jetzt im Wissenschaftsbereich, die sich wünschten, lieber zu McKinsey gegangen zu sein oder so. Hm. Also ja, die sind halt trotzdem einfach happy in ihrem Forschungsbereich. Auch alle Psychologen, die ich kenne, die hinterher nicht genau wussten, okay, was mache ich jetzt mit meinem Psychologiestudium, wenn ich nicht Therapeut werden will, die würden alle nochmal Psychologie studieren. Also ich kenne niemanden, der dann sagt, oh nee, hätte ich lieber BWL studiert zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, das hat ja schon einen großen Einfluss auf deine Lebenszufriedenheit, ob du ein Interesse hast. Und klar, also ich meine, du kennst halt viele zufriedene Leute, die BWL studiert haben, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie sich einfach dafür interessieren und das zufällig halt einfach belohnt. Nee,
keiner interessiert sich für BWL. Okay. Also das kann ich an der Stelle definitiv verneinen, dieses Gerücht. Niemand interessiert sich für Controlling und für Rechnungswesen und für diesen ganzen Kram, ja? Niemand.
Okay, also das macht man fürs Geld. Nein. Und dann ist es ja okay, wenn es dann wenigstens dann gut bezahlt wird, wenn du dich dafür nicht interessierst. Also das sind vielleicht eher die Volkswirte, die sich tatsächlich für das dahinterliegende System oder für irgendwelche ja größeren Prozesse oder sowas interessieren, oder?
Und dazu muss ich auch sagen, ich habe ja als BWLer angefangen, ja, und bin ja Volkswirt, ja. Also ich habe ja gar keinen BWL-Abschluss. Ich bin ja gewechselt und habe ja sowohl meinen Master als auch meine Promotion auch als Volkswirt, ja. Von daher ganz, ganz alternativ. Ganz alternativer Weltenverbesserer.
Okay, also genau. Super spannend auf jeden Fall. Also ich denke, man könnte über jede dieser Thesen über eine Stunde reden und da auch auf weitere Nebenstränge kommen. Ich fand es super spannend. Also und wie du ja auch schon gesagt hast, ist es nicht der einzige Weg, aber auf jeden Fall wert, darüber nachzudenken.
Genau, und wie gesagt, es sollen ja keine Absolutismen sein. Ich hoffe jetzt auch, dass sich jetzt hier niemand getriggert fühlt, ja. Der jetzt nicht in einer großen Stadt wohnt. Wie gesagt, ich komme aus Karlsruhe, ja, also ne, auch eine schöne Stadt, ja. Du wohnst noch in Karlsruhe, ja, eine schöne Stadt, super Lebensqualität.
Immer noch gut, ja.
Ja, ist halt irgendwie einfach so, ja. Ich habe jetzt auch keine Top-5-Company in meinem CV, nicht bei Goldman Sachs gewesen und so weiter, ja. Also es sind ja alles keine Absolutismen. Aber was ich halt hoffe, ist, dass es einfach interessant ist, ja, und vielleicht sogar die eine oder andere Anregung gibt. Entweder für Leute, die ja noch am Anfang der Karriere stehen und sagen, hey, cool, das sind ja irgendwie coole Sachen, die kann ich mal machen. Aber vielleicht auch für Leute, die schon mittendrin stehen und sagen, hey, Moment mal, Social Media könnte für mich eine super Option sein oder Selbstständigkeit, würde mir eine neue Perspektive irgendwie eröffnen. Oder vielleicht mache ich doch den Move von der kleinen oder mittleren Stadt in die Großstadt, um mal zu gucken, wie es da so ist, ob es sich dadurch meine Perspektive irgendwie verändert. Oder, ganz, ganz wichtig, ich hole mal meine verdammte Kohle unter dem Kopfkissen mal hervor und lege die einfach mal in Aktien an, damit das Geld für mich arbeiten kann. Genau, also wie gesagt, die Folge soll, auch wenn sie heißt, 10 Tipps, um reich zu werden, soll natürlich jetzt nicht irgendwie den Turbo-Kapitalismus glorifizieren. Aber wie gesagt, hoffentlich waren ein paar spannende Ideen mit dabei und hoffentlich haben wir das auch halbwegs ausgewogen und reflektiert heute diskutiert.
Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere solche Folgen. Bis dann, Theo.
Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.